Buddy Talk Folge 79. Schön, dass du da bist. Und präsentiert wird das Ganze von Pillar Performance. Was ist Pillar Performance? Entgegen aller Nutrition Brands, die euch gut ins Ziel kommen und euch mit Kohlenhydraten versorgen, schreibt sich Pillar Performance auf die Fahne, für alles, was danach kommt, zu sorgen. Also Pillar Performance bringt euch wieder gesund und erholt an die nächste Startlinie und kümmert sich auch darum, dass ihr gut durchs Training kommt. Es geht um Schlaf, Erholung, Immunität, Energie und Entzündungshemmung. Es geht um Micronutrition. Und meine tagtägliche Pillar Performance Routine sieht folgendermaßen aus. Es gibt so einen kleinen leckeren Schlummertrunk für mich. Und zwar besteht er aus einem Löffel Triple Magnesium, dass ich darum kümmere, dass ich mich gut erhole und vor allem gut schlafe. Das ist das Allerwichtigste. Und einem Löffel Ultra Immune C für mein Immunsystem. Und damit bin ich eigentlich schon wirklich gut aufgestellt und ich lasse tatsächlich keinen einzigen Tag aus. Und das ist mir extrem wichtig, weil ich hatte lang oft Probleme, dass ich immer wieder krank war und irgendwie auch viel schlecht geschlafen habe und. Und als mir mein Freund Ruben Best aus Hamburg auch mal von Pillar Performance erzählt hat und Lisa, Rubens Freundin, erzählt hat, wie unfassbar gut der Typ damit schläft und dass sie ihn kaum wach kriegt, dann dachte ich mir, okay, das muss ich auch mal ausprobieren. Und dann kam es ein paar Monate später auch dazu, dass wir mit Pillar hier gemeinsame Sache machen. Und ich muss sagen, Lisa und Ruben haben recht. Das Zeug ist wirklich verdammt geil. Und auch Leute wie Fred Funk, Ashley Gentle und schwören auf Pillar Performance. Und es gibt jetzt auch für alle, die viel unterwegs sind, Travel Packs von Pillar Performance. Du musst nicht immer die ganze Tüte oder die ganze Dose mitnehmen, sondern es gibt kleine Travel Packs von Pillar Performance für unterwegs, weil man sollte wirklich keinen einzigen Tag auslassen damit. Mit dem Code BUDDY gibt es auch 15% auf eure Erstbestellung bei Pillar. Und wer sich auch inhaltlich ein bisschen mehr für die Materie empfiehlt, dem kann ich die Pillar Performance Website empfehlen und den Reiter entdecken. Und da gibt es auch ganz viel Wissenswertes über die Produkte an sich und es gibt auch einige Blogartikel über sämtliche Dinge rund um dieses ganze Thema von Radprofis, von Läufern, von TriathletInnen und. Also es gibt auch wirklich ganz viel Wissen darüber und ich finde es wirklich ein hochinteressantes Thema und das ist vielleicht meiner Meinung nach viel wichtiger als das nächste unnütze Aero-Gadget, das ja vielleicht irgendwie am Papier 2,75 Watt ausmacht, aber am Ende des Tages dir vielleicht einfach gar nichts bringt. Es ist vielleicht einfach besser, gut zu schlafen, konstant gesund zu sein, sich um seinen Körper zu kümmern und da seid ihr bei Pillar Performance an der richtigen Adresse. Merken müsst ihr euch nichts. Geht in die Shownotes und dann geht's direkt zu Pillar Performance.
Was sagst du zur Tour? Wir müssen jetzt noch ganz kurz warten, bis Leon mir die Uhrzeit schickt. Ah, er schreibt schon.
Ja, geil bisher. Also vor allem, ich feiere Abrahamsen. Fühle ich, wie der fährt.
Ja, ich hoffe halt einfach wirklich, dass ich habe eine große Hoffnung, dass der Drops halt nicht schon jetzt gelutscht ist und sich das nie wieder ändert. Dass UAE da nicht nach Lust und Laune das einfach durchdominiert und das einfach runtermoderiert jetzt.
Nee,
ich hoffe, dass es möglich
sicher nicht.
Ich hoffe, dass es möglichst lange halt irgendwie spannend bleibt und irgendwie Bewegung drin bleibt. Weil,
also jetzt glaube ich, dass Jonas gewinnt.
Nee. Ey Junge, das war Tag 2 gestern.
Ja.
Also nur weil der da gestern 10 Minuten Attacke mitgehen konnte, meine, das geht dann schon mal, ne?
Ja, also das war schon abartig, wie schnell die hochgefahren sind. Das war 20 Sekunden schneller als der Climbing Record. Und ich meine, die fahren das ja jedes Jahr bei diesem komischen italienischen Klassiker da. Und ich meine, so ein Effort liegt ihm eigentlich nicht so sehr, so was super Explosives. Also, boah, ich fand schon sau stark, aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das war schon mal gut jetzt.
Tour de France hin, Tour de France her. Die soll mal Radfahren in Frankreich. Viel wichtiger ist, die Challenge Rot steht vor der Tür. Es ist Race Week und die Triathlon-Welt guckt ins beschauliche Rot nach Franken und eines der ganz, ganz, ganz großen Highlights des Triathlon-Kalenders steht vor der Tür und darum geht es in dieser Folge. Mika und Nils haben mit Jan Stratmann ein bisschen über seine Rot-Premiere gequatscht und bevor es da reingeht, drehen Mika und ich so eine ganz kleine Runde durch Mikas Leben, da hat sich ein bisschen was getan, es gibt ein paar News, ein paar Updates. Bevor es da aber reingeht, gab es am Wochenende noch ein bisschen Ironman 70.3 Racing in Le Sables. Laura Madsen hat gewonnen vor Nikki Bartlett und Kate Curran. Caro Pole auf Platz 5 und Dani Bleimel auf Platz 9. Nico, der Teufelskerl, Nico Mann, hat das Männerrennen gewonnen vor Juri Keulen und Clément Mignon. Rico Bogen wird Vierter, Johannes Vogel Fünfter, Nick Emde Sechster, Jonas Hoffmann Siebter, Paul Schuster auf Platz 11 und noch eine Info, die vielleicht interessant ist, Gustav Iden landet auf Platz 13. Und wir haben natürlich bei Nico Mann nachgefragt, was er zu dem Tag zu sagen hat.
Hey Jungs, Servus, Nico hier. Ich wollte euch eigentlich nur kurz mal vorwarnen bzw. Bescheid sagen, dass ich meine erfolgreichen Triathlon-Monate jetzt verdoppelt habe, nämlich von 1 auf 2. Weil tatsächlich habe ich jetzt meine ganzen Mitteldistanzen nur im Mai gewonnen und jetzt auch mal in einem anderen Monat. Und ich hoffe jetzt, dass ich den Schritt geschafft habe vom One-Hit-Wonder zu ja, bisschen mehr Konstanz. Und nee, ich bin einfach ultra happy, dass ich das so bestätigen konnte von Mallorca und vielleicht sogar noch ein bisschen einen drauflegen. Und ja, hatte so ziemlich den perfekten Tag, gut geschwommen, echt hart Rad gefahren am Anfang, dann das Ganze eher kontrolliert angegangen. Und ja, dann wahrscheinlich mit dem besten Lauf meiner bisherigen, hoffentlich noch jungen Karriere hingelegt. Und nee, ich hoffe, ich sehe so viele wie, oder möglichst viele von euch drei in Rot. Und ja, freue mich von euch zu hören. Ciao.
Danke, Nico. Und hier noch die aktuelle Startliste der Challenge Rot. Ganz frisch entnommen aus dem Challenge Rot Instagram-Kanal. Anne Haug meldet sich kurzfristig. Oder meldet sich vielleicht nicht so ganz kurzfristig, aber wurde zumindest kurzfristig bekannt gegeben, dass Anne Haug mit am Start steht. Und somit sieht das Frauen-Starterfeld folgendermaßen aus. Anne Haug, Laura Philipp, Anne Reischmann, Laura Zimmermann, Svenja Tös, Rebecca Robisch, Johanna Ahrens, Leo Conchalla, Els Visser. Das waren jetzt mal so die Favoritinnen und noch so ein paar andere Leute, die ich mit rausgepickt habe. Einfach so eine kleine Zusammenfassung des Startfelds. Es sind natürlich noch ganz viele mehr. Und bei den Männern Magnus Dittlef, Patrick Lange, Rudi van Berg, Daniel Beckegaard, Leon Chevalier, Clément Mignon, Jan Stratmann, Peter Himerick, Finn Große-Frese und Leo Arndt. Nee, das ist Kacke, wenn ich das so sage. Und damit gibt es noch das Starterfeld der Challenge Rot. Ganz kurzfristig hat sich Anne Haug noch gemeldet. Also, ich glaube, es war vielleicht nicht ganz so kurzfristig, aber es wurde kurzfristig bekannt gegeben. Und jetzt so ein kleines zusammengefasstes Frauenstarterfeld, auch mit einer sehr deutschen Brille auf. Anne Haug, Laura Philipp, Anne Reischmann, Laura Zimmermann, Svenja Tös, Rebecca Robisch, Johanna Ahrens, Leo Conchalla und Els Visser. Bei den Männern Magnus Dittlef, Patrick Lange, Rudi van Berg, Daniel Beckegaard, Leon Chevalier, Clément Mignon, Jan Stratmann, Peter Himerick, Finn Große-Frese und Leo Arnold. Wie gesagt, das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Startfeld. Das ganze Startfeld gibt es bei der Challenge Rot auf der Website. Und für alle Leute, die am Wochenende in Rot sind, eine Programmempfehlung, eine Sache, also die ich mir auf gar keinen Fall entgehen lasse, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und zwar, wer Lust hat auf eine richtig große Dokumentation der Challenge Rot, die letztes Jahr gedreht wurde. Die Mädels und Jungs von Canyon haben letztes Jahr ein sehr großes Filmprojekt während der Challenge Rot Rennwoche aufgenommen und ich glaube auch noch weit drumherum, also nicht nur am Rennwochenende. Und da gibt es jetzt eine Dokumentation, die am Freitag um 16.30 Uhr im Stadion die große Premiere feiert. Und Canyon lädt alle Leute dazu ein, ins Stadion zu kommen. Es ist um 4 Uhr Einlass und um 16.30 Uhr geht es mit der Doku los. Und danach gibt es noch einen Panel-Talk, der, glaube ich, auch nicht ganz uninteressant ist. Und aus Medien, Content, Film, Foto, Perspektive kann ich sagen, die Leute, die das gemacht haben, die wissen ganz genau, was sie tun. Die verstehen ihr Handwerk. Und ich glaube, das ist mal wieder eine Dokumentation auf allerhöchstem Level, die es auf jeden Fall verdient hat, dass ihr da alle hinkommt und bei der Premiere mit am Start seid. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Mika, habe ich irgendwelche News, irgendwelche Sachen vergessen? Ja, doch, hier. Wir hatten es gerade noch davon. Im Männerstartfeld gab es ja noch eine nicht ganz unwichtige Bewegung. Jetzt ist mir der Name wieder entfallen.
Thomas Hernandez Rodriguez?
Thomas so, Hernandez Rodriguez? Wir sagen mal so, der kleine schnelle Mexikaner, der den Ironman Texas fulminant gewonnen hat, hat kurzfristig den Start in Rot zurückgezogen, was ja vielleicht für die Renndynamik auch nicht ganz uninteressant ist. Aber ich glaube, ansonsten war nicht so viel los jetzt am Wochenende, was News betrifft, oder Mika?
Nee. Hayden Wild hat nochmal einen letzten Wettkampf vor Olympia gemacht, bei so einem French Grand Prix, den er auch gewonnen hat. Aber sonst ja, war jetzt mein Fokus auch eher auf der Tour de France und da den ganzen Tag vorm Fernseher, aber neben Triathlon, glaube ich, geht es vor allem nächstes Wochenende dann rund.
Wir können mal noch ganz kurz, ich frage jetzt nicht doppelt und dreifach nach, ob ich die Sprachnachricht hier reinspielen darf, aber wir geben es einfach so weiter. Das Thema Wasserqualität in Paris, was die Kurzdistanz betrifft, ist, also das Thema wird heißer und heißer und leider nicht im positiven Sinne. Also es sieht aktuell nicht ganz so gut aus mit der Wasserqualität in Paris. Es werden wohl ganz viele Tests gerade gemacht, die Strömungen sind ziemlich extrem, es hat einfach viel geregnet und ja, also es muss noch viel passieren, damit in der Seine zum Triathlon geschwommen werden kann. Das vielleicht mal noch so als Info.
Ja, genau. Habe ich jetzt auch jetzt nicht nur von Lasse, der uns ja da die Sprachnachricht geschickt hat, habe ich jetzt auch noch von einer anderen aus den USA noch gehört, von der Quelle, sage ich mal, dass da, also mehrere waren jetzt schon da, haben Proben genommen und alle sagen, dass es echt schlecht aussieht. Also ja, bin ich echt mal jetzt gespannt, wie es dann da in einem Monat aussehen wird.
Ja, wir drücken die Daumen. Ich glaube, ein Duathlon zum olympischen Rennen wäre die absolute Vollkatastrophe.
Ja.
Also es gibt ja wohl für die Schwimmer haben ja einen Plan B, also die Freiwasserschwimmer. Aber für den Triathlon gibt es halt irgendwie scheinbar keinen Plan B. Das Einzige, was gemacht werden kann, dass der Wettkampf um 2-3 Tage verschoben wird. Aber also, ey, stell dir vor, ein olympisches Rennen als Duathlon.
Ja, das wäre für die Athleten ultra scheiße.
Ist eine andere
auch dann Sportart. Vom Stellenwert, ja genau. Und natürlich auch für den Veranstalter, aber auch für ganz Paris irgendwie. Absolut peinlich. Das Ganze ist ja auch politisch sehr aufgeladen, dass so jetzt Macron ja auch gesagt hat, er wird dann darin auch selber baden in der Seine, weil die es halt schaffen, quasi die so sauber bis dahin zu kriegen. Ja, aber ich meine, letztendlich diese Wassertests, sicherlich wird da schon sehr viel noch dann, sage ich mal, ausgedehnt oder wird vielleicht ohne Brille da abgelesen. Aber ich meine, wenn das so schlecht ist, wie es jetzt gerade ist, dann ist da wirklich keine Chance, dass das stattfindet und wäre ja auf allen Ebenen einfach nur richtig bitter und teilweise auch peinlich.
Mika, was gibt's bei dir Neues? Ich glaube, wir haben aus London schlechte Nachrichten, die PTO gönnt nicht.
Genau, PTO gönnt leider nicht für London. Ich hatte jetzt noch bis zum Wochenende gehofft, dass noch einer abspringt. Also es ist halt so, Wie immer lassen sie noch 20 Athleten zu. Und wenn bis ja einen Monat vorher quasi Athleten absagen, dann kann die PTO die Wildcards verteilen. Und danach, wenn danach quasi noch jemand absagt, geht es dann nach Weltrangliste, beziehungsweise Warteliste. Aber die Warteliste setzt sich aus der Weltrangliste zusammen. Und ja, da bin ich halt jetzt, also es haben zwei Leute abgesagt. Und die beiden Wildcards sind ja völlig zu Recht an Juri und Kyle gegangen. Ja, absolut verdient mit den Rennen, die gemacht haben. Für mich ja natürlich bitter jetzt, dass ich Sechster in der Gesamtserie bin, aber trotzdem nur die dritte Wildcard. Das heißt, ich hätte jetzt quasi noch auf eine weitere Absage bis zum Wochenende hoffen müssen. Und dann wäre ich ziemlich sicher drauf gekommen, weil die PTO auch eigentlich schon, die haben das natürlich auch auf dem Schirm, wo ich dann in der Gesamtserie bin. Ja, aber so ist es jetzt halt leider nicht gekommen. Und ja, deswegen müssten jetzt noch vier Leute absagen, dass ich einen Start kriege, was auch jetzt trotz Challenge Rot, trotz jetzt Ironman Vitoria doch sehr unwahrscheinlich ist. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt gerade noch dabei, eine Entscheidung zu treffen, wie ich jetzt die nächsten ja, Wochen und eigentlich schon Monate gestalte, muss ich sagen. Also es gibt letztendlich zwei Optionen. Die erste Option wäre jetzt eine Pause zu machen und dann quasi neu aufbauen für die zweite Saisonhälfte mit den Highlights dann halt Ende Oktober T100 Las Vegas, wo es wohl relativ gut aussieht, dass ich da starten kann. Einfach weil das ja eine Woche vor Hawaii ist. Das heißt, da wird es ja relativ viele Wildcards geben. Und genau, wenn ich da halt starte, kann ich auch ziemlich sicher im Grand Final starten, was im November wäre. Und dann wiederum zwei Wochen später ist es, glaube ich, die 70.3 WM. Das heißt, ja, das nächste Mal in so Top-Top-Form müsste ich jetzt halt erst Mitte Oktober sein und das halt dann bis Mitte Dezember halten. Und von daher hatten wir eh schon Anfang der Saison gesagt, dass wir irgendwann mal eine Pause machen wollen. Und das würde sich dann jetzt eigentlich ganz gut anbieten. Das wäre so die erste Option. Die zweite Option wäre, jetzt noch ein paar Wochen durchzuziehen. Und Anfang August einen kleineren 70.3 noch zu machen, um da schon mal die Quali für nächstes Jahr, die 70.3 Quali für nächstes Jahr zu holen. Ja, leider gibt es jetzt halt, also muss man sagen, ist schon irgendwie jetzt gerade zumindest auf der Mitteldistanz, so ein bisschen Sommerloch gerade. Es gibt jetzt eigentlich nur Silberrennen, also Les Sables war natürlich nochmal ein Goldrennen, und was ja auch echt stark besetzt war, wo ich auch gerne hätte teilnehmen wollen, aber ja, war dann jetzt ja viel zu kurzfristig. Bei Ironman kommt man mittlerweile auch nicht mehr so einfach auf die Startlisten. Und ja, deswegen ja, ist jetzt so ein bisschen Sommerloch und ich werde jetzt die kommenden Tage entscheiden, wie ich es mache. Ja, aber so viel quasi von mir da als Update. Leider jetzt mit London nicht geklappt, aber ich meine, insgesamt muss man sagen, ist jetzt. Wäre es zwar cool natürlich, wenn das geklappt hätte, aber wenn ich in Las Vegas auf die Liste komme, ist eigentlich alles noch gut. Und ich kann dann immer noch da mir den Spot auch fürs Finale sichern mit nochmal einem soliden Rennen und dann auch für nächstes Jahr. Also ja, nicht ideal, aber eigentlich immer noch alles ganz gut. Und also,
Also
und mittlerweile muss ich auch sagen, also jetzt gerade so am Anfang, die ersten Tage, war ich schon so ein bisschen, boah, schon echt mies und mal gucken, was ich jetzt mache und so. Aber irgendwie auf der anderen Seite, so langsam kann ich mich auch jetzt damit anfreunden, weil ja, ich meine, bisher hatte ich echt richtig gute Rennen gemacht und mehr als das kann ich ja nicht machen. Und es hat halt irgendwie auch mal was, muss ich sagen, jetzt bei mal gutem Wetter, also zumindest war es ja letzte Woche so, da halt mal ja, eine Saisonpause oder deutlich weniger Training als sonst halt zu haben, als sonst immer nur im Winter. Jetzt ist Tour de France, das heißt schön Tour de France gucken. Also ja, gibt's schlimmere Zeitpunkte für eine kleine Saisonpause, wenn ich sie jetzt mache oder halt dann Anfang August. Und ja, ich bin auf jeden Fall, bin ich mir sicher, dass es nötig ist, jetzt nochmal eine Pause zu machen. Auch wenn sich's schon irgendwie ein bisschen komisch anfühlt, wenn das Wetter richtig gut ist, dann eine Pause zu machen und wenn man gerade halt in absoluter Topform ist, jetzt einfach so eine Pause zu machen. Aber ja, wie gesagt, so richtig zählen tut es dann erst wieder ab Mitte Oktober wahrscheinlich.
triffst du da eher die Entscheidung, wo du sagst, nee, du willst es so und so und so machen? Oder ist es eher dann auch Ben, dein Trainer, der sagt, aus Trainersicht macht es, also aus physiologischer Sicht macht es vielleicht so und so mehr Sinn? Also es gibt zum einen, der so, du willst Rennen machen und du weißt, du hast halt irgendwie eine geile Form und willst die irgendwie mitnehmen und willst sie so schnell wie möglich nutzen. Okay, es gibt aber keine Rennen. Ja, fuck, was mache ich jetzt? Und dann gibt es ja vielleicht Ben, der eine andere Perspektive drauf hat, weil er weiß, er kennt deinen Körper und er weiß, okay, wir wollen im Herbst, im Spätherbst doch mal richtig performen. Du verstehst die zwei Paar Schuhe irgendwie so.
Ja, nee, also das ist bei uns das, also die Entscheidung letztendlich treffe ich, aber meistens stimmt das schon sehr damit überein, was halt auch Ben so denkt. Wir hatten uns halt abgestimmt, er hat halt seine das aus seiner Sicht gesagt und ja, das stimmt eigentlich genau mit dem überein quasi, was ich denke, und da waren wir uns eigentlich schnell einig. Ja, und jetzt sind das eher so Kleinigkeiten, beziehungsweise auch so ein bisschen Bauchgefühl, ja, was wir da jetzt genau entscheiden, aber ja, letztendlich ist meistens halt ein gemeinsamer Prozess, aber letztendlich muss ich ja das ganze Training und so umsetzen und Bock halt auch drauf haben, und halt auch davon überzeugt sein. Das glaube ich halt auch, wenn man jetzt irgendwas macht, wo man wirklich gar keinen Bock drauf hat, dann bringt es ja auch nicht so richtig, aber das war zum Glück jetzt bei uns noch nie so der Fall.
Und wie lang sieht dann jetzt die Pause aus und wie sieht die inhaltlich aus? Weil ich meine, eine Saisonpause bei dir bedeutet ja trotzdem, das bedeutet ja nicht, du machst 2 Wochen gar nichts. Oder 3 Wochen. Ja. Oder wie sieht das inhaltlich aus?
Ja, also kann ich ehrlich gesagt noch nicht so 100% sagen, weil wir es halt auch noch nicht genau entschieden haben. Und dann ja, kommt es natürlich immer dann so ein bisschen noch drauf an, was dann in der Zeit noch ansteht. Also falls es jetzt wäre, wäre halt sowas wie mit Rot jetzt am Wochenende, wo ich ja auch ab Donnerstag da bin, passt da natürlich perfekt rein, das für Sponsorentermine oder so Community-Geschichten zu nutzen. Und dann, ja, ist es letztendlich so ein bisschen einfach Bewegung nach Lust und Laune. Ja, bei dem Wetter fällt das ja auch deutlich leichter als im November, Dezember. Ja, also das wäre halt dann, wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, aber so wie ich es vermute, wäre das halt dann schon noch alle 3 Sportarten regelmäßig, aber jetzt ohne Zwang, quasi einfach den Körper ein bisschen in Schwung halten und möglichst viel organisatorisches erledigen, sei es halt sowas wie Challenge Rot, Sponsorentermine, sei es vielleicht auch nochmal zu Hansi zu fahren, also zum Osteopathen, quasi Körperpflege, dass wenn es dann wieder losgeht, dass dann der Körper halt auch bereit ist, quasi dann wieder voll loszulegen. Ja, aber wie gesagt, ganz genau kann ich es nicht sagen. Nächste Woche kann ich es euch dann auf jeden Fall genau sagen.
Gut, Mika, dann sehen wir uns in Rot am Wochenende. Yes. Freust du dich? Genau. Du bist dein erstes Mal in Rot, ne?
Ja, ich bin echt gespannt. Also,
erwartest du?
Die Aufnahme mit Strati haben wir ja schon gemacht. Wir sprechen jetzt danach und jetzt auch so während des Gesprächs mit Strati habe ich gemerkt, so, boah, ich habe schon echt Bock drauf. Also, jetzt sowohl auf das Wochenende, als aber auch dann irgendwann mal in den nächsten Jahren dann auch mal selber zu starten. Also ich erwarte schon viel, muss ich sagen. Also ich habe bisher eigentlich echt sehr viel, sehr Gutes gehört. Ja, ich erwarte erstmal so, wie gesagt, in den Tagen vorher bin ich ja vor allem auf der Messe unterwegs. Da erwarte ich auch schon echt viel, also viele Leute zu treffen, aber auch von der Messe an sich denke ich, dass es mittlerweile schon ja, die größte so und auch wichtigste im Triathlon-Zirkus ist, dadurch, dass ja bei Ironman-Veranstaltungen, dass da ja irgendwie nur noch Ironman-Partner auch ausstellen dürfen. Und ich habe jetzt mal auf den Messeplan geschaut und ey, da sind ja so viele Aussteller. Also die Liste ist echt so lang. Ja, von daher erwarte ich da auf jeden Fall relativ viel Trubel. Und ja, ich hoffe einfach, möglichst viele bekannte Gesichter zu sehen und da halt einfach locker mit dem bisschen so zu quatschen. Ja, und ich bin wirklich gespannt auf diesen, was man jetzt schlecht irgendwie so von außen vielleicht so begreifen kann, so diesen Vibe und das Gefühl so vor Ort. Da bin ich echt mal gespannt, wie das so wird. Ja, gerade natürlich dann Richtung Renntag gedacht, wenn es dann, ja, hoffentlich echt so Tour de France-Stimmung da wird. Also, ja, ich erwarte schon echt viel, so ein Triathlon-Fest, wovon die auch immer reden. bin ich schon echt mal gespannt drauf.
Wird geil. Gibt es bestimmte Programm, gibt's bestimmte Programmpunkte, wo man dich antreffen kann, wo Leute vorbeikommen können? Ist da jetzt schon irgendwas genau fixiert?
100% genau ist am besten, checkt einfach nochmal die Tage bei Instagram das aus. Am Freitag morgens wird es ja, ein Community Ride mit Ministry geben. 8:30 Uhr, meine ich, ist da der Start. Aber wo dann genau der Start ist und genaue Uhrzeiten und sowas, schreibe ich nochmal die Tage auf Instagram.
Bist du dir
Aber
ganz
ich
sicher, dass
werde.
das am Freitag ist?
Nee, ganz sicher bin ich mir nicht.
Weil, also ich bin da auch, muss ich
Ja.
sagen. Und also ich habe da extra nochmal nachgefragt und es stand bei mir
Ja.
für Donnerstag drin.
Donnerstag, warte mal.
Aber
Irgendwas, ja. Okay, also Bocky hatte mir geschrieben, Freitag von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Aber er hatte auch nur Ministry-Aktion. Ja, wie gesagt, schaut
ja,
am
das war,
besten
ja,
nochmal.
das ist was anderes. Ich weiß auch,
Ach so,
was du
okay.
sprichst. Das ist was
Okay.
anderes.
Oh.
Ja, warte. Ich scroll hier gerade. Ich
Oh,
scroll hier gerade.
dann gibt's sogar noch mehr, als was ich bisher schon weiß. Das ist ja.
Ja. Das am Freitag wird cool. Das ist richtig,
Okay.
das wird richtig gut.
Okay.
Mann, wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn jetzt?
Also
Also ich habe.
beim Canyon-Film werde ich natürlich auch da sein.
Egal, also
Und wie.
bevor es jetzt komplett chaotisch wird. Also, meine Info ist, wir gehen am Donnerstag spät Nachmittag mit Ministry und Ryzen gemeinsam Radfahren, wo jeder vorbeikommen kann. Ich glaube, das Ganze geht am Ryzen-Stand los und endet bei Ministry. Und am Freitagmorgen, ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen kann, aber da sind wir beide auch zusammen unterwegs, auch mit Ministry. Das ist mein aktueller Stand, aber
Okay.
wir machen es einfach so.
Ja.
Du hast einfach die Aufgabe von mir, dass du diese Sachen alle noch rechtzeitig auf deinem Instagram-Kanal
Ja.
teilst. Das heißt, verfolg mal Mika auf Instagram und dann gibt es auf jeden Fall da Möglichkeiten, zusammen Rad zu fahren und vielleicht auch irgendwie ein paar andere Sachen zusammen zu machen.
Ja. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Ja. Nee, also wird cool. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, generell werde ich ja bestimmt viel auf der Messe vor Ort sein. Und dann, ja, freue ich mich da auf die Tage.
Geil, Mika. Danke für dein Update. Wir sehen uns am Wochenende in Rot. Für alle, die am Wochenende in Rot racen, viel Erfolg, ganz viel Spaß. Macht die einfachen Dinge richtig und der Rest kommt von allein. Und dann
Genau.
würde ich sagen, gehen wir rein in euer Gespräch mit Jan Strattmann. Bevor es da aber jetzt reingeht, gehen wir direkt noch ganz kurz in die Werbung. Und ich schicke einen großen Dank an unseren Werbepartner Whoop raus. Whoop, Whoop. Ein kleines schwarzes Armband, das ein bisschen auf mich aufpasst, das drauf guckt, damit wir nicht zu hart zum falschen Zeitpunkt trainieren, damit wir gut schlafen, damit wir vor allem rausfinden, was brauche ich, um gut zu schlafen. Und Whoop ist wirklich so das Allround-Schweizer Taschenmesser, wenn es darum geht, seinen Körper so ein bisschen besser kennenzulernen und seine Belastung richtig zu steuern. Und ich fülle zum Beispiel tagtäglich in der Früh morgens mein kleines Logbuch bei Whoop aus. Das sind so ein paar Fragen zum Tag vorher, ob ich einen stressigen Tag hatte, ob ich in der Sauna war, was ich gegessen habe, was ich supplementiert habe und so. Und daraus lernt Whoop, was ich brauche, um gut zu schlafen. Und dann kriegst du immer wieder die Ergebnisse zurückgespielt. Und das finde ich ganz interessant, zu merken, dass zum Beispiel 30 Minuten vorm Schlafengehen kein Handy hat einen riesen Einfluss bei mir auf meine Schlafqualitäten. Das sind so einfache Sachen, die man einfach anpassen kann. Und dann schläft man besser, erholt sich besser. Und ich glaube, jeder ist froh, wenn er erholter ist und dann wieder besser und ready ist fürs Training. Und ein kleines Beispiel: hatte letzten Samstag beim Radfahren, na, ich hatte so ein. Würde man sagen, ich hatte so einen gesamtkörperlichen Defekt. So, ich habe so ein bisschen Nutrition nicht vertragen und dann hatte ich noch einen ziemlichen Hitzschlag und dann kam so alles zusammen und ich kam wirklich so, oh, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Sevi, der uns heimgefahren hat, also mit dem Rad heimgefahren hat, aber ich kam gerade noch so auf dem Fahrrad heim. Und das hing mir wirklich richtig lange drin. Und ich habe dann wirklich so Sonntag gar nichts gemacht, Montag, Dienstag, Mittwoch, mich einfach nur an WUB orientiert und war so ein bisschen nur nach Gefühl und auch so ein bisschen nach WUB, einfach so ein bisschen am Rad. Und siehe da, es hat wirklich perfekt funktioniert und ich war dann zum Ende der Woche wieder richtig fit und war ready für das Octopus Gravel, das ich gefahren bin. Und von dem her, ich kann es wirklich sehr empfehlen, guckt euch die Welt von WUB mal an. Und es gibt mit uns auch einen Monat gratis für euch mit dem Code join.woop.com/buddytalk. Und jetzt viel Spaß mit Strati.
Strati, geht die Technik oder müssen wir noch? Kein Problem, ich habe eine Stunde eingeplant. Ich habe Sarah gesagt, wenn ich...
Also jetzt höre ich was.
Ja.
Ich dachte, du hast ein Mikrofon. Ja, habe ich hier.
Oh.
Aber ich habe meine Kopfhörer, ich habe den Audio auch übers Mikrofon laufen lassen, habe ich halt nichts gehört.
Ja. Naja.
Na.
Na, na, Strati, bist du aufgeregt?
Mika ist am Snacken. Das hat einfach mir schon wieder.
Immer.
Ja, mich hat es auch schon angesteckt. Ich habe auch gerade schon. Die Maxi-Packung englisches Weingummi zur Hälfte reingezogen. Also wir sind
aufgeladen. Ich hab erst halb Abendbrot gegessen, ich esse gleich noch ganz Abendbrot.
Ja, das ist aber bei der dritten Woche, ne?
Ja, stimmt, tatsächlich. Muss ich noch ein bisschen mehr laden. Alles reinladen.
Wie Strati, und wir müssen dich jetzt daran erinnern, dass du in wenigen Tagen hoffentlich den besten Tag des Jahres erleben wirst.
Das wollen wir. Hoffentlich.
Wann kommt das so? Wann fährst du rüber?
Ich fahre, jetzt auch richtige Höhe. Ich fahre am Dienstag rüber. Dienstag, ah, ja. Entspannt. Relativ früh, würde ich sagen.
Weil, ja, keine Ahnung.
Zu seiner Omi. So geil.
Ah ja, hast du auch so ein Homestay?
Mhm.
Geil. Macht das Felix dann für euch? Oder wie läuft das?
Ja, also die ja, Felix ja, macht das, ne, irgendwer von Rot macht das, die kümmern sich um ja. Homestays, ne?
Okay. Ja.
Also kommt natürlich drauf an, wie wichtig du bist.
Ja, ich bin nämlich sehr unwichtig, deshalb bin ich irgendwo am Arsch der Welt.
Obwohl manche Homestays am Arsch der Welt sind bekanntlich auch nicht schlecht. Also kommt natürlich drauf an, was man haben will. Oder was man so vorbereitet braucht.
Weil wo warst du denn immer? Warst du mal beim Gleichen?
Ja, also einmal war ich woanders. Aber eigentlich war ich immer beim Gleichen in Hilpoltstein bei einer Familie. Das war immer super cool.
Ich meine halt eine Omi. Keine Ahnung. In hier, Eckers, wie ist das da zwischen Hilpoltstein und Rot?
Eckersmühlen.
Da bin ich. Ist auch nicht schlecht gelegen, ne?
Ja. Wollen wir hier mal, machen wir heute mal einen Start irgendwie, oder?
Mach mal einen Start.
Hast du alles, Strati?
1, 2, 3.
Strati, können wir endlich starten? Oder musst du noch irgendwas
ich
machen?
Ich bin ready.
Du hast gegessen, du hast deine ganze Technik eingestellt, du siehst super gut aus, du hast Kopfhörer drauf, du bist bereit.
Ich war beim Friseur.
Also
gut, dass du eine Cappy aufhast.
Beim Barbier, ja. Oder was? Ich wollte gerade sagen.
Nee, Mann, da war ich nicht. Geht nur eine Sache, geht die Tonaufnahme weiter, wenn der Bildschirm sperrt? Ja, ne?
Ja.
Ja.
Das ist nochmal von vorne anfangen.
Digital Native, nee, das können wir ruhig mal drin lassen. Das ist die Jugend von heute.
Ich bin in den 90ern geboren, ich komme da nicht mehr mit. Ich bin fast 30, hallo?
Ich wollte gerade sagen, was bist du, wie kann man dich eigentlich jetzt einordnen? Ich meine, Mika ist ja...
Millennial? Nee, warte, da bin ich zu alt für, ne?
Nee, das, ja. Was bist du eigentlich, Strati? Das ist eine gute Frage. Guck mal, ich meine, Mika ist hier der junge Wilde, ich bin der alte Hase und Simon
was
ist.
Was kannst du
Simon,
eigentlich?
Simon sieht gut aus und du?
Ich existiere.
Okay. Dann lass uns mal weiterspinnen. Was macht denn so ein Mensch, der so existiert, so kurz vor dem wichtigsten Tag des Jahres oder einer der wichtigeren Tage des Jahres, Was macht denn der da so?
Ich habe mir Lego Technik gekauft. Kein Scheiß.
Also du willst dich ablenken, oder was?
Richtig. Hat aber nicht so gut geklappt. Ein Porsche 911 RSR. Und das letzte Mal, was ich Lego Technik gebaut hat, war exakt, glaube ich, bei meiner Kommunion. Das ist genau 20 Jahre her.
Ja. Also, was ist der Gedanke dahinter?
Du hast das schon richtig gesagt, um mich abzulenken.
Mich abzulenken, aber...
Ein bisschen was beschäftigen. Kopf, Hand, Auge.
Aber fährt denn das Auto, bevor es losgeht? Oder ist es eher sowas, was man dann zur Seite legt?
Ich denke, das wird so lange auf dem Wohnzimmertisch liegen, bis meine Frau die Faxen dick hat und dann wird sie das irgendwo weg.
Und selber aufbaut.
Ja, nee, das nicht. Ich denke eher, das wird irgendwo im Keller verschwinden.
Ist ganz interessant, weil Reli hat auch mal zum Trainingslager so eine Plastiktüte rausgeholt, die auf unserem Küchentisch hingelegt und gesagt, so, das Puzzle hat 100.000 Teile, das ist fertig gepuzzelt, bevor wir hier den Laden wieder verlassen. Und dann haben Flo, Reli und ich wirklich jede Minute, die wir hatten, die wir nicht trainiert haben, zusammen an diesem Tisch gesessen und dieses Puzzle gepuzzelt.
Geil, so muss das sein. Geil. Nicht hier Instagram, TikTok und oder eine Playsy, puzzeln.
Puzzeln, ja.
Ist auf jeden Fall gesünder, würde ich sagen.
Ja, ich weiß natürlich nicht, ob das ein Erfolgserlebnis war oder ob das ein Erfolgsrezept gewesen ist. Aber es hat Spaß gemacht.
Das ist die Hauptsache.
Ja. Krass, Strati, also ich meine, man muss sich ja eigentlich ablenken, wenn man ein bisschen zu nervös ist, oder? Oder probierst du alles einfach so, probierst du es so anzugehen, als ob alles ganz normal wäre? Weil ich meine, es ist jetzt schon, es ist der zweite Versuch. Langdistanz hast du ja schon dein Bein. Letztes Mal hat es bis Stunde 6,5, 7 geklappt. Jetzt soll es ja hoffentlich bis Stunde 7, 29.
21.
Whatever, was denn hier? Stimmt, Steiße, so viele Minuten brauchst du gar nicht mehr, ne?
Ja, der Kurs ist hoffentlich schneller. Nee, ich habe tatsächlich, war es echt gut, dass ich schon mal eine Langdistanz gemacht habe, weil dadurch, glaube ich, viele haben gesagt, mir wurde gesagt, das erste Mal ist eigentlich das Einfachste, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt und man sich dann noch keinen Kopf machen kann. Ich finde es aber jetzt in der Rückschau besser, dass ich es schon mal gemacht habe, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Das beruhigt mich tatsächlich. Und ja, es kam eigentlich, war ich auch nicht so richtig nervös in den letzten Wochen. Es kam aber immer in so Wellen, dass man immer, weißt du, mal ein, zwei Tage sich an irgendwas aufhängt und dann so ein bisschen nervös wird. Und dann habe ich mich aber eigentlich wieder ganz gut gefangen. Und jetzt aber, wo wir jetzt so knapp eine Woche vorher sind, ist dann schon immer mal wieder so, und dann auch gar nicht, ich kann dir gar nicht sagen, was es ist, aber ich glaube, die Anspannung steigt halt einfach. Und für mich ja auch so, da war die ganze Zeit ausgegeben, das ganze Jahr schon, dass das so der erste Saisonhöhepunkt ist. Und bei den Rennen davor habe ich immer gesagt, ja, in Rot zählt's, in Rot zählt's, jetzt ist Rot, jetzt zählt's.
Ja, doof formuliert, jetzt gibt es ja zwei Herangehensweisen. Also ich meine, die Saison ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Und wenn man jetzt auch noch rückblickend auf unser Gespräch nach Portugal im Oktober, wenn man das nochmal so quasi die Zeit dazwischen Revue passieren lässt. Damals hast du gesagt, PTO ist keine richtige Option. Es kommt dann, wenn es kommt. Die Ausgangssituation ist nicht so schlecht. Bla bla bla. Ich konzentriere mich erstmal auf die Langdistanz. Jetzt sind zwei Rennen passiert. Du bist zweimal gesprintet. Einmal mit positivem Ausgang, einmal mit negativem Ausgang. Du stehst bei der PTO auf Platz 15. Sprich, du bist einer von den Langdistanz- oder von den vermeintlichen Langdistanzathleten, der eigentlich relativ weit vorne gerankt ist. Ist es bisher zu gut gelaufen für die Langdistanz? Oder war das bisher nur so, zeigt es eher so deine gute Form, dass du brutal fit bist?
Ich glaube, das oder die Herangehensweise ist anders. Ich habe erst mal gesagt, ich mache ein paar Mitteldistanzrennen vor Rot halt und ich habe es halt geschafft, halbwegs verletzungsfrei durch den Winter und das Frühjahr zu kommen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Schlüssel. Ich hatte ein paar Problemchen, aber keine großen Sachen, die mich lange wie letztes Jahr rausgezogen haben. Und wie der Vater des Gedanken, es war ja immer schon so, dass man gesagt hat und immer diese Floskeln gehört hat, ja, Consistency is key. Und dem ist, glaube ich, echt so, dass wenn du einfach einen Winter lang mal halbwegs durchtrainierst, ich hatte ein, zwei Wochen Laufpause, aber halt nichts Langes. Und ich glaube, dann konnte ich schon früh in der Saison auch mal zeigen, was ich drauf habe. Und muss aber sagen, dass ich auch erst seit den ersten drei Rennen wirklich
halbwegs problemfrei laufen kann, was cool ist. Und bin deshalb da, glaube ich, nochmal deutlich zuversichtlicher als davor. Und um auf deine Frage zu kommen, es hat sich im Kopf schon viel gewandelt zu Oktober, weil ich natürlich dann gesehen habe, okay, du kommst weiter nach vorne. Und jetzt, wie du sagst, 15. Platz im PTO-Ranking, schielt man natürlich schon auf die Chance und die Möglichkeit, bei der PTO zu starten. Mika hat es ja dieses Jahr schon zweimal machen können, dürfen. Und weiß bestimmt, wie cool das ist. Und ja, ich hätte auch Bock, da mal eine Chance zu bekommen und auf der Bühne mich zu beweisen. Aber wie gesagt, die erste Saisonhilfe stand alles auf Zeichen Rot.
Ja, also wie gesagt, also ich meine, die Frage sollte eher darauf hinauszielen, man probiert ja so einen Formaufbau zu machen. Wenn wir jetzt einfach sagen, ja, okay, ja. Valencia war das erste Rennen, zweiter Platz, irgendwie mit einem brutalen Comeback-Story. Du warst ja irgendwie schon gefühlt 20. und bist wieder nach vorne gelaufen. Dann das krasse Finish mit Nico in, auf Mallorca. Ja. Samorin war ja jetzt ja auch nicht komplett von schlechten Eltern, aber vielleicht ein Müh weniger wie die beiden Rennen davor. Also es ist ja
Samorin Tendenz, war ein bisschen drüber.
Ja, ist vielleicht dann, war glaube ich auch eine Woche nach.
Gut, eine Woche nach Mallorca, ne?
Ja.
Das war Back-to-Back, ja. Das war. Dann muss ich auch sagen, sich in Samorin erholt man sich nicht. Vor allem, wenn man mit Fred auch auf dem Zimmer ist, mit seinem scheiß Höhenzelt, also neben einem Zimmer. Das hört man durch die geschlossene Tür. Nee, Spaß. In Samorin zu versuchen, locker zu trainieren auf diesem Kackdeich mit 0 Höhenmetern. Alter, es war alles zu nach dem Rennen und es ist auch nicht mehr aufgegangen bis zum Rennen. Nee, aber das, wie du sagst, das war schon mega cool, so die Rennen. Und wir haben aber trotzdem alles mit Fokus auf Rot aufgebaut. Das heißt, das kam halt so. Die Rennen sind, glaube ich, auch so wie die, wie es... Ja, wie sich die Rennen dargestellt haben, haben die mir schon in die Karten gespielt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich schon ganz gut drauf war, ohne dass wir jetzt schon den Hammer ausgepackt hatten, sondern einfach solide trainiert. Und ich wusste auch, dass ich das drauf haben kann, wenn ich halt mal nicht verletzt bin über eine lange Zeit, was ja letztes Jahr doch ein Problem war bis zum Spätsommer quasi im Laufen. Und ich glaube, dann habe ich auch letztes Jahr, die ersten zwei Disziplinen haben mir immer gepasst. Das war ja eher das Laufen, was lange hinterherhing.
Ja, ich fände, man hat es ja auch in Rennen jetzt gesehen, wirkt es zumindest so, dass du eher ja auf der zweiten Laufhälfte dann nochmal stärker wurdest und da kam dann doch zumindest von außen betrachtet so ein bisschen schon der Langdistanz in dir durch. Aber jetzt ist ja Samorin auch schon wieder 6 Wochen oder so her. Habt ihr jetzt seitdem die Keule ausgepackt oder was ist jetzt in der Zeit nochmal passiert?
Ja, ich glaube, man darf gar nicht unterschätzen, was so aus der Mitteldistanz, das waren ja jetzt auch in, glaube ich, 4 oder 5 Wochen, waren es ja 3, ich sag mal, sehr gut besetzte Rennen, wo man halt auch, wenn man vorne sein wollte, echt tief gehen musste. Und ich glaube, irgendwie gefühlt, was man sagt, ich glaube, es gibt auch quasi keine Rennen mehr, wo man, wenn man vorne sein will, nicht mehr tief gehen muss. Also, glaube ich, zumindest für mich nicht. Und ich habe schon gemerkt, dass das ganz schön auf der einen Seite natürlich Form gebracht hat, auf der anderen Seite auch richtig Körner gekostet hat. Das heißt, wie du gesagt hast, wir haben jetzt nicht den Hammer ausgepackt. Wir haben einfach solide weiter trainiert, weil die Form war ja, wie Nils ja auch schon gesagt hat, die Form war ja schon sehr vielversprechend da. Ich habe tatsächlich mal einen langen Lauf gemacht, davon aber auch nicht zu viel und habe einfach versucht, gesund durchzukommen, glaube ich. Das war so das Hauptziel. Und weißt ja auch, Mika, wenn du so einfach 5, 4, 5, 6 Wochen am Stück trainierst, da musst du ja keine Bäume ausreißen, irgendwann bist du schon müde. Und ich glaube, ich habe keine Woche über 30 Stunden trainiert, aber auch keine unter 27, also genauso dazwischen.
Ja, und das halt, wie du sagst, so einfach durchziehen zu können, ohne größere Wehwehchen, ist, glaube ich, echt da der Schlüssel und halt gesund durchkommen. Aber jetzt Richtung Langdistanz gedacht, du sagst, du hast jetzt wenige lange Läufe, aber wie ist jetzt so das Thema, sage ich mal, ja, die Soft Skills, sage ich mal, auf die es dann vielleicht auch ankommen wird, also Ernährung und sowas, im Rennen lange in Zeitverposition fahren und sowas, habt ihr sowas mal simuliert irgendwie halt mal, oder auch wenn du jetzt nicht so diese Hero Days gemacht hast, so wie es sich jetzt ja halt anhört, wo man sowas ja natürlich dann perfekt simulieren könnte quasi. Wie habt ihr dann trotzdem ja an diesen Soft Skills da gearbeitet?
Ich glaube, aus der Erfahrung von der ersten Langdistanz hatte ich In der ersten, ja, quasi Schwimmen und Radfahren, gar keine Probleme. Hab mich auf dem Rad die ganze Zeit stabil gefühlt. Also, glaube ich, war da gar nicht so im ersten Moment so da der Fokus drauf, sondern eher so, okay, wie kriege ich das Laufen hin? Da musst du natürlich immer aufpassen, dass das alles irgendwie nachhaltig ist. Und wie du gesagt hast, dass man sich nicht verletzt. Deshalb sind mich mit Björn da sehr vorsichtig dran gegangen. Ich glaube, ich hätte noch 2, 3 längere Läufe mehr machen können. Aber man muss die Brechstange ja jetzt noch nicht auspacken. Und ich bin ja jetzt, mache jetzt meine 2. Langdistanz. Da haben wir auf jeden Fall noch viele Sachen, klar, die man in der Zukunft noch machen kann. Aber den Long Run, den ich gemacht habe, in 2 Stunden gelaufen, ich glaube irgendwie 31 Kilometer oder so, auch sehr bedacht. Ich bin zum Beispiel erst im Wald gelaufen mit Trainingsschuhen und dann nach 10 Kilometern runtergelaufen, Carbon-Schuhe an und dann nochmal 20 Kilometer auf Gravel, also Rot-Simulation. Und das hat gut funktioniert. Ich konnte mich gut verpflegen, habe die Verpflegung vertragen. Und dann war so ein Punkt, okay, das funktioniert. Wir müssen jetzt nicht noch mit der Brechstange weiter draufhauen, sondern versuchen durchzukommen. Ich habe auch keine ewig langen, das hat mich sowieso gewundert. Björn hatte keine super langen Radeinheiten mehr geplant. Das heißt, ich glaube, ich bin 1-2 mal 4 Stunden gefahren und sonst halt aber fast jeden Tag so gefühlt 3 Stunden. Und auch kein, wie du sagst, keine ewig langen Einheiten in der Zeitfahrposition. Da hatte ich jetzt eh in der letzten Zeit noch ein bisschen Probleme mit meiner Schulter. Ob es jetzt vom Schwimmen, von der Gesamtbelastung oder vom Zeitfahrradfahren, wie ich kommt, weiß ich nicht. Und da musste ich ja auch dann, hat man ja mal, jeder hat ja irgendwie immer irgendwie was, wo er aufpassen muss. Aber wie wir immer gesagt haben, das war das erste Ziel nach Samorin wieder. Und das habe ich auch in der ganzen Saison davor gesagt. So, also mein einziges Ziel ist es, dieses Jahr gesund und fit an den Start, in die Startlinien, wo ich möchte, zu kommen. Und das war so die Maxime. Und ich glaube, der Rest kommt dann irgendwie ein Stück weit von selbst.
Ja. Okay. Aber hast du dich schon so ein bisschen darauf vorbereitet? Also ich meine, wenn wir jetzt mal das Rotrennen so ein bisschen durchgehen. Es wird ein komplett anderes Rennen werden wie Portugal. Also kannst du davon ausgehen. Also ich meine, selbst weiß ich, es wird super schnell anfangen. Lukas Voigt steht ja auch auf der Startliste, sprich, das Feld wird sich auseinanderziehen. Und dann wird ja irgendwann zwangsläufig der Moment kommen, wo ein Dietlev, Kyle Smith und vielleicht Daniel Backegaard, whatever, 2, 3 Leute das Zepter in die Hand nehmen werden und das erstmal durchprügeln werden. Hast du dich damit schon so beschäftigt, wie man dann wirklich damit umgeht? Weil das ist ja eine komplett andere Situation. In Portugal konntest du dein Rennen machen. Du konntest selber proaktiv entscheiden, okay, jetzt ist der Punkt. Ich bin hier mit meinen Watts in Reim. Ich probiere es mal auf eigene Kappe. Und ich bin noch in der Safety-Zone, wie du vorhin so schön gesagt hast. Safety die first. Jetzt ist es natürlich so, du wirst ja aus dieser Zone zwangsläufig rauskommen. Oder rauskommen müssen, damit du da halt irgendwie, ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Zielsetzung ja schon Richtung Podium ist, um das quasi auch zu erfüllen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon öfters mit Björn jetzt über Rennszenarien und wie sich das so gestalten wird gesprochen. Jetzt, Lukas Voigt hatte ich ehrlicherweise nicht auf dem Schirm, aber ich dachte mit, was du gerade gesagt hast, Daniel, Kyle, Magnus, wer ist noch dabei? Joshua Lewis darf man nie außer Acht lassen, gerade bei den ersten beiden Disziplinen. Sind sehr, sehr starke Swimbiker am Start und für mich natürlich eigentlich, glaube ich, ein Vorteil, dass du Jungs hast, die richtig schnell schwimmen und Radfahren. Vielleicht kann man ja schon früh den Unterschied machen und so schnelle Läufer wie Patrick oder auch hier unseren Mexikaner frühzeitig weit zu distanzieren. Das wäre so die Idealvorstellung. Die Frage ist halt, und das ist so, wo wir uns drüber Gedanken gemacht haben, kann ich vorne mitfahren? Kann ich bei Magnus mitfahren? Ich hatte mal mit Sam Laidlow geschrieben, er meinte, ja, der fährt nur die ersten 1 bis 2 Stunden hart. Und sag ich, ja, dann fährt er halt 2 Stunden 400 Watt und danach nur noch 380 oder was. Muss man echt schauen. Also ich werde mich da nicht verstecken und ich werde eine ähnliche Taktik machen. Jetzt, du hast gesagt, klar, anderes Szenario als Portugal, aber ich versuche halt vorne im Schwimmen dran zu bleiben und mit vorne aus dem Wasser zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich einen Lukas Voigt halten kann. Bisher konnte ich ihn, glaube ich, noch nicht halten. ist auch die Frage, ob mit oder ohne Neo ist. Hab beides getestet, also mich auf beides vorbereitet. Und ich glaube auch, wie du sagst, dann wird es auf dem Rad zur Sache gehen. Und da finde ich cool, ich glaube, Mika hat das letztens irgendwo hast du es gesagt oder geschrieben, dass du nicht aufs Powermeter guckst auf dem Rad. Ich muss auch sagen, ich habe ein Powermeter, ich habe das auf meinem Display. Ich bin noch nie danach gefahren. Ich habe das da, aber ich will halt racen, ne? Und ist die Renndynamik. Und auch in Portugal habe ich nicht drauf geguckt. Das Einzige, wo ich das Parameter habe, ist, damit ich nicht zu wenig Watt fahre. Das heißt, wenn du mal alleine bist oder müde wirst, dass du halt so eine Richtwert hast, okay, kacke, jetzt wird es irgendwie langsamer, jetzt musst du die Watt hochhalten. Aber wenn einer geht, gehe ich mit, solange ich kann. Weil lieber versuch es jetzt noch zweimal auf der langen Distanz irgendwie und was bringt es mir, in Rotachter zu werden? Ne? Also, wie du schon gesagt hast, da ist die Zielstellung klar und ich werde es riskieren, ich werde ein aktives Rennen gestalten und versuche halt vorne mitzufahren. Und dann bin ich aber auch mir sicher, wenn ich einen guten Tag habe, dass ich das lange kann. Die Frage ist halt, aber ich glaube, der springende Punkt ist, wie hart und wie gut ist Magnus? Weil ich glaube, bei Daniel und Kyle, ich und Joshua und wer da so ist, da glaube ich schon, dass ich da mitfahren kann.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich ist weniger das Problem. Ich glaube, Kyle ist eher so diese Kombination aus.
Kyle halt startet so übrigens gar nicht, wollte ich noch sagen.
Startet er gar
genau nicht? Nee, der startet nicht.
Ah, okay. Der macht jetzt voller Fokus auf die 100.
Ja, schade eigentlich. Ja. Hätte ich gerne.
Ja, ich glaube, das wäre ein guter Verbündeter gewesen so.
Ja, voll.
Der scheut sich jetzt auch nicht, da auf dem Rad ein bisschen zu drücken. Aber lass uns nochmal, weil du jetzt auch Markus angesprochen hast, da ist ja, letztes Jahr war er direkt nach dem Schwimmen mit dabei, hatte jetzt aber den Ellbogenbruch da nach Singapur oder Handgelenk halt da. Seine Geschichte, in San Francisco hatte er dann ja nicht nur irgendwie 45 oder 40 Sekunden Rückstand, aber nicht wirklich, weil ich meine, gut, das Schwimmen da kann man jetzt glaube ich, wenig draus rausziehen. Ne? Genau, deswegen, deswegen die Frage, würdest du das Schwimmen, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, der Lukas, der schwimmt zu schnell, aber unsere Gruppe, so richtig Tempo ist jetzt hier nicht drin, würdest du dann da auch schon das Zepter in die Hand nehmen oder da noch chillen und erst auf dem Rad dann wirklich
auch
selber die Initiative ergreifen?
Zeig deine Schwimmbrille auch an, wenn du zu langsam schwimmst.
Nee, ich hatte für Hoka sowas mit Frodo gemacht, da sollte ich ihm Fragen stellen oder Tipps fürs Rennen und dann habe ich gefragt, wo er denn immer im Schwimmen attackiert hat. Und dann wo er das Schwimmen schnell gemacht hat, weil ich in Rot halt super schwierig finde, wegzukommen, wenn ich mir den Kanal da angeguckt habe.
Soll ich so sagen? Es gibt eine Möglichkeit.
An der zweiten Schwimmboje, an der Wendeboje.
Direkt am Start. Nein, Frodo hat mich direkt am Start abgehängt. Und wenn es irgendwo.
Er meinte an der zweiten Wendeboje.
Nee.
Ach, hat er nochmal attackiert immer.
Das ist viel zu spät. Wenn du wo losschwimmen musst, dann direkt am Start und direkt. Ich meine, dadurch, dass ja am Anfang so viel Kuddelwuddel ist, wenn es irgendwo reißt in Rot, dann an den ersten
400 Meter. Weil wenn die Gruppe Meter, da ist, dann schwimmen alle mit, ne?
Ja, 400, 600 Meter und dann sind die 10 Leute zusammen und dann passiert nicht mehr viel. Dann kannst du keinen großen Unterschied machen. Wenn da jemand wegkommt, ganz am Anfang, dann kannst du Unterschiede machen. Sonst
Das hatten wir in Portugal ja auch, da sind Joshua und ich ja auch direkt weg gewesen. Wir hatten nach 300 Metern schon irgendwie ein Loch. Da hast du eigentlich recht.
Ich hab's mal mit Maurice probiert und Maurice ist ja brutal, so was Anschwimmen angeht. Und dann haben wir so 200 Meter und ich habe gedacht, Maurice, geil, ich habe mich umgeguckt und dann hat Maurice auch angefangen umzugucken und dann haben wir es selber vertändelt. Und das geht wirklich, also es funktioniert. Also es dürfen natürlich jetzt nicht zu viele zuhören, aber ich meine, die wenigsten sind ja eh deutschsprachig. Das würde funktionieren, also ungelogen.
Die Frage ist halt, ob mit oder ohne Neo ist, weil ich habe ich habe mich jetzt auch auf ein Hitzerennen eingestellt und voll vorbereitet, also schon echt ein bisschen Heat Prep gemacht.
Das Problem, dass du beim Schwimmen überhitzt, ist bei beiden Szenarien ja nicht da, weil der Kanal ja wenn ohne Neo ist, dann ist es ja gerade so ohne Neo und dann hast du ja auch kein Problem, dass du überhitzt. Und ansonsten.
Nee, ich meine eher einfach nur, dass das für die schwächeren Schwimmer natürlich schlechter ist, wenn ohne Neo ist. Dass man vielleicht dann nochmal wegkommt, auch zu einem Magnus oder so.
Ja, wobei, war letztes Jahr nicht auch ohne Neo, wo Magnus dabei war?
War mit Neo, oder?
Achso, letztes Jahr war ich ja dabei. Letztes Jahr war mit Neo, ja.
Bist du jetzt? War mit Neo.
Davor das Jahr war ohne, aber da hat er ja auch nicht viel Rückstand gehabt.
Ja, stimmt eigentlich. Aber Wettervorhersage aktuell 17 Grad nächsten Sonntag. Mhm. Natürlich
ändert sich das noch. Ab Sonntag soll es wieder kühler werden, ne?
Ja, genau. Ja. Also ich bin ehrlich, ich habe da nichts gegen. Dann denke ich halt zum Beispiel, darf man ja hier deutsche Brille aufsagen. Ich glaube mal hier große Fresse, Mexikaner, Thomas, wie auch immer. Also keine Ahnung. Ich fand bisher so, hat er sich nicht so sympathisch gegeben, weil man kann das irgendwie alles schöner rüberbringen. Ist natürlich auch vielleicht entertained wieder, aber würde ich jetzt keine Lobgesänge auf ihn bringen. Und ich bin mal gespannt, er muss das jetzt auch erstmal zeigen. Kann natürlich uns alle kaputt machen. Aber vor allen Dingen, wenn es halt ein kühleres Rennen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da den Unterschied machen wird.
Okay, interessant. Gefühlt, ich habe seit dem Renntag in Texas von dem nichts mehr mitbekommen. Und alles, was man von dem mitbekommen hat, hat man gefühlt, ist eher so Pressemitteilung gewesen. Also hat er selber irgendwas von sich, also er, ich meine, das Einzige, was er hier, was er da von sich gegeben hat, war ja nach Texas, wo er gesagt hat, jetzt gewinnt er alles, jetzt gewinne ich Hawaii und jetzt gewinne ich die Pro Series und ich mache euch alle platt. Und dann hast du ja, 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 6 Wochen von dem nichts mehr gehört. Dann hat er
nochmal gesagt, dass er rot startet.
Genau, das hat er halt gesagt. Aber so dieses Ganze mit diesem Thema, er läuft unter 2,30, das sind gefühlt alles irgendwelche Pressemitteilungen gewesen. Und wenn du jetzt dann da ja auch schon wieder rausgehört hast, okay, theoretisch, du darfst alles an den Fuß, du darfst eigentlich alle, ja, jeden Schuh der Welt laufen. Also du kannst dir auch irgendwelche Sprungfedern da ranbauen. Oder 6 Carbonplatten, wenn du willst. So, aber gefühlt er selber hat ja das gar nicht so gefühlt proaktiv von sich gegeben. Oder zumindest ich habe nichts davon mitbekommen.
Ja doch, er hat noch, hast du es gesehen, Nika, dass er noch irgendwie sowas gesagt hat mit Rot, er will das Announcement von ihm oder so? Mit
unter 2,30 hat er, aber wahrscheinlich war das auch einfach dann
so. Ja doch, stimmt, das habe ich auch noch gesehen, wo er das quasi verkündet hat. Ja.
Aber so unsympathisch, war so unsympathisch, so ein bisschen so.
Ach, es war jetzt nur überspitzt, weil ich das, ja, jetzt muss man mal hier ein bisschen, man muss so ein bisschen Beef aufbauen, bisschen, oder? Yeah. Nee, ich fand's nur interessant, da kommt irgend so einer aus dem Hinterland von Mexiko und hat dann ja schon ein krankes, muss man ihm einfach lassen, ne? Halt ein mega starkes Rennen gemacht und Patrick da abgezogen. Das muss man ja auch erstmal machen und Patrick ist ja auch nicht schlecht gelaufen, es war ja echt warm und ja, krass.
Ja, aber mit den Schuhen, kurz mal auf das Thema zu kommen, wie lange im Voraus war dir das schon bewusst? Oder hast du das jetzt auch erst so, jetzt ist es ja so in Medien so ein bisschen hochgekocht, also hast du jetzt auch erst vor kurzem quasi so mitbekommen, dass das da alles erlaubt ist quasi?
Ja, ich habe das auch erst, als das jetzt gepostet wurde, auf den einschlägigen Medien mitbekommen. Okay. Ich mir war das gar nicht bewusst, ich hatte das auch gar nicht so als Faktor irgendwie reingespielt, dass da irgendwer... Ich habe ja Jamie gehört, dass Patrick vielleicht sich irgendwelche, oder hat irgendwas gepostet oder darauf angespielt, dass er irgendwelche Superschuhe mit 80 mm startet. Vielleicht, wenn er dann irgendwann an mir vorbeilaufen sollte oder ich ihn sehen sollte und auf einmal so groß ist wie ich, das wäre lustig.
Ja, aber ich habe ja letztes Jahr auch schon gesagt, dass ich das einfach kacke finde. Also,
nee, ja, ich finde das auch.
So, wir sprechen von irgendwelchen Weltbestzeiten, whatever. Und also was ist denn jetzt 2,30, was ist 2,29, wenn es keine einheitlichen Regeln gibt? Also so, also, weiß ich nicht.
Ja, dann sollen sie mir auch erlauben, also, weißt du, die verbieten Tape am Lenker, aber du kannst dir, wie du sagst, du kannst dir alles unter die Schuhe bauen, was es gibt. So.
Ja, und so dieses ganze Regeln, ich habe mich ja hier auch schon häufig genug drüber ausgelassen. Es kann einfach nicht sein, dass er einfach... jeder machen kann, was er will. Und oh, ich meine, das ist jetzt ja wirklich nochmal so der Höhepunkt, weil es, ich würde jetzt mal behaupten, es gibt höchstens 2, 3 Athleten, die wirklich davon profitieren und das sind sowieso die
Weil besten. Die Zugang dazu haben.
Genau,
ne?
Weil genau. Die Zugangsbeschränkungen so extrem sind, weil du brauchst ja erstmal einen Schuhhersteller, der einen Schuh quasi auf
für dich abstimmt. Baut.
Genau, der quasi genau, also ich meine, ich glaube, das ist ein brutales Ding für die Zukunft, dass du einen Schuh mit der Spannung von der Carbonplatte, mit der Positionierung, mit dem Zusammenspiel von dem Schaum auf deinen Laufstil, auf dein Körpergewicht abstimmst. Und ich glaube, da sind nochmal bestimmt 5% möglich in der Effizienz.
Ich hab schon mal gehört, dass auch dieser Prime Strung, dieser 50 mm, dass der auch schon auf die Marathondistanz echt was ausmacht, ne? Einige Sekunden. Und das ist halt dann schon so, okay, dann reden alle von 2,30, bla bla bla, aber dann denkst du dir so, ja, ist das dann, sprechen wir dann hier nicht von einem unfairen Wettbewerbsvorteil, weil auch einfach der Zugang für viele nicht da ist.
Ja, und
die meisten.
Aber ich meine, den Schuh konnte man ja im Outlet irgendwann für 40 Euro kaufen.
Ich glaube, es gibt ja jetzt auch.
Also ich glaube, das ist ja auch der Schuh gewesen, mit dem Patrick in Israel so schnell gelaufen ist, oder? Der dann auch gefühlt 3 Wochen später.
Danach.
Genau, also dann ab dem 1. Israel war, glaube ich, im November, Dezember und ab dem 1.1. haben quasi dann die neuen Regularien gegolten. Mhm. Irgendwie alles crazy. Ich weiß ja nicht.
Ja, nee, also sehe ich auch so. Ich kann es verstehen so, dass man da halt so einen Hype generieren will und letztendlich halt auch außerhalb der Triathlon-Szene, wenn da einer jetzt unter 2,30 läuft, aber vielleicht dann nur Vierter, Fünfter wird, wird da trotzdem sicherlich auch dann, wird dann der Sieger erwähnt und vielleicht noch nicht mal mehr das Podium, sondern dann im nächsten Satz dann schon, ja, und das erste Mal unter 2,30 oder sowas, was ja für den Athleten cool ist und auch für Challenge Rot an sich halt, dass dann nochmal ein bisschen mehr Berichterstattung ist, aber aus Athletensicht finde ich es auch nicht gut. Aber Stradi, meinst du, wenn du das vorher gewusst hättest, jetzt vor 3, 4 Monaten, Also hättest du dann Hoke kontaktiert und kannst du einschätzen, wie, ob da eine Chance da gewesen wäre? Oder meinst du, es wäre es wirklich komplett unrealistisch und halt wirklich nur so Adidas für Patrick, dass das da so ganz exklusiv quasi da gemacht wird?
Ich
Oder hast
glaube,
du mal bei
ich.
Hoka mitbekommen, dass sie das für irgendeinen anderen Athleten mal gemacht haben?
Also, ich habe es erstens nicht mitbekommen. Zweitens glaube ich nicht, dass ich eine Stellung bei Hoka habe, dass die das machen würden. Drittens finde ich auch, wie Nils das auch schon gesagt hat, oh, ich weiß nicht, dann hätte ich Schiss, dass es orthopädisch ein Risiko ist. Und ich glaube, ich hätte früh die Entscheidung getroffen, dass ich bei meinem Wettkampfschuh einfach bleibe. Ich habe mich auch gegen den, zum Beispiel, ich habe mich allein schon gegen den Cielo entschieden und für den Rocket X2, also den. Nicht den ganz neuen Carbon-Schuh, einfach aus dem Grund, weil ich mich in dem Rocket X2 wohlfühle und den lange oder den am meisten jetzt gelaufen bin und da drin sicherer fühle. Und dann habe ich gesagt, never change a running system.
Ja, ich meine, der ist ja auch schnell. Ich glaube, viele haben auch getestet und den Rocket X als schneller erachtet. Also ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden Schuhen ist gar nicht so. Und ich glaube, der klassische Wettkampfschuh ist ja auch der Rocket X.
Ja, genau. Ich habe es noch ein bisschen Typfrage. Dann hast du in Rot ja noch Gravel und so. Das ist ja auch wieder eine Frage. Und ja, ich laufe einfach den Rocket X2, komme damit klar und dann passt das.
Ja, dann einfach ein bisschen mehr anstrengen, ne?
Ja, einfach schneller laufen. Ich esse immer das Geile, so bei Iron, also da bin ich ja auch noch nicht hintergestiegen. Wenn ich jetzt zum Training, auch gestern irgendwie, ich bin so, keine Ahnung, ich habe ein relativ zügiges Grundlagentempo hingelegt, bin ein paar 5 Minuten Intervalle, so knapp unter 3:30 gelaufen, komme dann so mit 3:45 nach Hause und dachte so, ja, eigentlich müsste easy sein, Marathon damit zu laufen, ne? Aber im Marathon ist dann doch anders, ne? So,
Ja.
das ist halt der Unterschied, wenn ich 73-Pace laufe und sag so, ich laufe jetzt mal so 3:20 oder knapp drunter, dann merke ich schon, ja, ey, das ist Laufen und da ist ja, ey, mal gucken, ob das ein Halbmarathon geht. Aber bei so Marathon-Tempo denkt man immer im Training so, ah, easy.
Und ich sag dir,
Aber selbst so.
in Rot wirst du loslaufen. Dann läufst du erstmal runter ja Richtung Kanal. Und dann geht es ja
Ja.
wirklich so. Also ganz am Anfang hast du so eine Steigung, die richtig runtergeht. Und danach ist es ja eher so ein angenehmes 0,5%. Und du wirst auf
Geil.
deiner Uhr eine 3,30 zu stehen. Also du wirst die sehen, wenn nicht sogar noch schneller. Weil, und du denkst bei Kilometer 4 und keine Ahnung, 13,30 oder so, denkst du so, oh, heute ist mein Tag. Und dann gehst du noch hoch zum Kanal, ist kein Problem. Aber spätestens, wenn du da wieder hochlaufen musst und dann hier diese Rampe nach Büchenbach, dann bist du froh, wenn da
Weil
noch irgendwie die drei vorne steht.
ich hab mir letzte vor einer Woche oder so aus Spaß nochmal die Splits von Cascais angeguckt. Die Strecke war ja super windig und bergig, ne? Da habe ich so geguckt, immer so 5 Kilometer hatte ich rausgestoppt. Da habe ich so geguckt, 3:31, 3:32, 3:35 für die ersten 15 Kilometer. Und dann war es 3:40, 3:52 und dann war vorbei. Dann war richtig,
Dann
dann war ich über 4 Minuten.
kauft ihr nochmal lieber Lego Technik, statt sowas
ja, genau.
nachzugucken.
Vielleicht kannst du damit noch irgendwie ins Guinness-Buch der Rekorde mit irgendwie größte
Ja.
ferngesteuerte Lego-Technik-Auto.
Oh Gott, ey.
Aber wirst
Nee.
du beim Laufen drauf schon auf die Pace oder da auch wie auf dem Rad eher so racen?
Nee, ich glaube,
Also
nach
erstmal läufst du
der.
überhaupt mit Uhr?
Ich glaube, aus der Erfahrung aus Portugal sollte ich wahrscheinlich nur anziehen, weil wahrscheinlich sonst bei der Stimmung und da würde ich wahrscheinlich 3:20 anlaufen. Und ich glaube schon, dass ich diesmal eine Uhr anziehe und auch drauf schaue. Vor allem glaube ich, wenn man dann irgendwann am Kanal für sich so ist. Ich finde aber auch da ist wieder eine Uhr. Ich gucke eher auf eine Uhr, um mich zu pacen in Form von, dass ich nicht zu langsam werde. Weißt du, dass du, wenn es irgendwann schwer wird, dass du dich darüber noch so ein bisschen motivierst. Ah, fuck, Alter, ich laufe jetzt hier eine 4 vorne. Wie Nils gerade gesagt hat, schnell mal wieder unter 4 laufen, wenn das dann noch möglich ist.
Klingt einfach erstmal.
Ja, meistens,
Ich habe
wenn,
ja auch.
meistens, wenn du den Switch hast, dann wird es schwierig. Es sei
Dann ist
denn,
eh schon Survival Mode, ne?
ja, also ich meine, klar, wenn du schon 35 durch hast, dann kannst du anfangen zu kämpfen. Vorher, vorher wird es dann lang,
Aber
glaube ich.
was ich sagen muss, ist erstmal, ich habe so, weil ihr es vorhin auch gesagt habt, Nutrition ist natürlich auch so ein Faktor. Alle reden immer nur, wie viel Gramm man reinballern kann, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber ist ja auch, glaube ich, individuell und ich fahre da so einen Mittelweg, glaube ich. Ich werde jetzt nicht an die 100.000, 150 Gramm die Stunde gehen, sondern eher Richtung 100, denke ich, auf dem Rad. Und dann beim Laufen habe ich getestet, ich weiß gar nicht, ob ich das Geheimnis verraten will. Ich werde wahrscheinlich mir an die Personal Needs so Soft Flasks machen. Und da habe ich dann Carbs drin, weil ich fand
So
das im
mit so
Training
einem Handschuh
geiler.
oder was?
Nee, einfach so eine, dieses, diese
Ach so,
Trink, weißt du, aus dem
ja.
Trailrunning, weil die nicht so schwappen, wenn du damit läufst, weil das ein Unterdruck drin ist.
Ja.
Und dann kannst du halt mal schnell, die machst du nicht ganz voll, dann machst du 300 Milliliter rein, dann trinkst du halt 300 Milliliter und haust dir noch 50 Gramm Carbs rein, perfekt.
Aber wo ist jetzt die Neuerung und das Geheimnis?
Ich hätte vorher Gels und davor habe ich gekotzt und jetzt
nehme ich das ISO. Weil das habe ich schon vor 5 Jahren gemacht.
Nee, jetzt für mich eine Neuerung.
Ja, cool. Du bist auf dem richtigen Weg. Wenn es jetzt noch 5 Jahre weiter so geht, dann kann es richtig was werden.
Für jedes Jahr 2 Kilometer weiter.
Nee. Ja, dann reicht es aber nicht.
Ich war ja auch professionell, ich habe mir ja schon die Radstrecke einmal angeguckt, als ich zum Windenkanal gefahren bin. Und jetzt gucke ich sie noch einmal an vorm Rennen. Bin ich mal gespannt. Ja. Bist du mal einfach gefahren in Rot, Nils?
Einfaches Kettenblatt? Ja. Nee, bin ich nie gefahren.
Ja, das war auch damals noch nicht so ein Trend, ne?
Das hat gerade so angefangen. Ich glaube, das erste Rennen, wo es so wirklich, ich sag mal, mehr als 3-4 Leute gemacht haben, war ja Daytona. So, was war das, 21, 22? Und ich meine, ich bin ja 20. immer, ich war ja auch immer sehr glücklich auf Shimano unterwegs. Und dementsprechend habe ich das nie so als extrem wichtig für mich erachtet. Und ich finde ja auch insgesamt so dieses, gerade so von jüngeren Athleten, wir brauchen ein 58er Kettenblatt. Und ich mich dann immer frage, nee, ihr braucht kein 58er Kettenblatt, ihr müsst erstmal einen 53er ordentlich treten. Also so.
Ich habe mir ein 60er Kettenblatt geholt.
Ja, okay. Nee, ich meine, es macht, verstehe mich nicht falsch, durchaus auch Sinn wegen Kettenlinie und weiß ich was alles. Aber ich meine, es ist halt nach wie vor immer das Problem, also man muss die Pyramide ja nicht von oben aufbauen, sondern von unten. Und ich sag mal, das kann man dann sicherlich machen, wenn man schon relativ weit ist. Aber die Prozente, die muss man sicherlich nicht machen, wenn man zum ersten Mal da irgendwie anfängt oder so. Beziehungsweise die Energie, die man da reinsteckt, um überhaupt die Möglichkeit zu haben. Also es ist ja jetzt ja auch nicht normal, dass du ein 58er Kettenblatt einfach von jemandem zugeschickt bekommst und dich bei dem meldest und sagst, ich brauch das. Sondern du musst dich ja wirklich damit beschäftigen und da musst du jemanden finden, der dir das ordentlich umbaut und. Kann ja auch nicht unbedingt jeder. Ja.
Ich finde das krass sowieso, das ist so cool, dass du das sagst, irgendwie, dass bei voll vielen, die jetzt auf die Mitteldistanz drücken, man merkt ja auch, da kommt ja so viel nach, auch gerade aus Deutschland, aber international. Und ich finde das krass, so die Leute, die ihre erste Mitteldistanz machen, was die für Material am Start haben, ne?
Der Pinarello fährt.
Ja, jetzt, aber ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Mein erstes Rad war ein Sensorrad mit 50er Carbonfelgen und keine Ahnung, da sah sich aus wie Affe auf dem Schleifstein, aber erstmal Rennen gemacht, Lehrgeld bezahlt. Ich weiß nicht, hast du nicht mal so ein Avenger oder so, Mika, so ein zusammengeschultes?
Schönes Schienerrad.
aber du brauchst das auch. Und dann gibt es voll viele, die kommen schon mit den 20.000 Euro Rädern bei den ersten Mitteldistanzen, wo die noch nicht mehr wissen, ob das was gewährt. Aber sollen sie ja machen, also. Ist ja gut. Wenn die es gekauft haben, ist das gut für uns.
Ja, okay, wenn jetzt der China-Container von irgendjemandem gekauft wurde, der seinen Namen drauf macht, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so gut ist für uns.
Nee, das ist nicht gut.
Oder wir verlieren uns gerade irgendwo.
Ja, ja. War das nicht zu erwarten?
Ja, die Gefahr bestand durchaus. Machen wir mal einen Cut. Auf was freust du dich am meisten, Strati? Wo findet man dich? Wie sind deine Tage durchgeplant? Hast du überhaupt noch Freizeit ab Donnerstag?
Nee, das ist ganz schön. Das ist auch für mich Neuland, dass echt viel, viel los ist so vorm Rennen. Ich muss nicht zur Pressekonferenz. Da ist schon mal wieder ein Punkt weniger, aber ansonsten habe ich viel zu tun. Und ich habe aber am meisten Bock einfach auf die Stimmung, glaube ich, an der Strecke. Ich habe schon viel gehört. Und ich glaube, das aufzusaugen und sich davon tragen zu lassen. Ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, kommen aus meinem Heimatort, von meiner Familie und so weiter. Und ich glaube, das wird ziemlich cool.
Ja. Ja, lass uns da noch mal ein bisschen mehr vielleicht drauf eingehen, auf die Rennwoche an sich, weil das in Rot ja auch spezieller ist und man da jetzt nicht einfach in irgendeinem Hotel dann wohnt, sich um alles selber kümmern muss, wie bei vielen anderen Rennen. Wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch kurz, du gehst Dienstag hin. Nimm uns vielleicht einfach mal mit, wo du dann unterkommst und ja, vielleicht auch, was da in den Tagen halt noch so ein bisschen ansteht da.
Ja, genau, hatten wir ja gerade gesagt, ich fahre Dienstag Mittag irgendwann nach Rot, bin dann in einem Homestay. So ist das ja in Rot bei den meisten Profis so organisiert, dass jeder in einem Homestay unterkommt, das heißt bei einer anderen Familie, die einen dann beherbergt. Und das sind, glaube ich, so 4,5 Stunden von mir. Dann wird da nicht mehr viel passieren. Am Mittwoch schaue ich mir nochmal die Radstrecke an. Ich glaube, da ist auch noch recht ruhig. Gehe nochmal schwimmen und laufen. Und ab Donnerstag geht dann so ein bisschen so das Drumherum los. Da ist ja auch eine riesengroße Messe in Rot. Und ich glaube, fast alle meine Partner und Sponsoren sind irgendwie dort vertreten. Und dann versucht man natürlich oder hat da einige Termine, wo man dann hin muss. An Freitag und am Donnerstag. Ich versuche so den Samstag so frei wie möglich zu halten, also den Tag vor dem Rennen. Aber ja, zum Donnerstag, da ist, glaube ich, ja, ein paar Termine, Interviews und sowas. Und an dem Freitag ist dann das Gleiche plus nochmal das Race Briefing. Wird dann relativ viel Zeit wahrscheinlich auch auf der Messe sein. Muss man auch irgendwie wahrscheinlich lernen und gucken, wie man das irgendwie taktisch am schlausten macht, damit umgeht, dass man sich nicht da verliert und zu lange ist. Da kann ja Nils vielleicht gleich noch was zu sagen. Und ansonsten, Samstag habe ich versucht, alles frei zu machen, damit ich dann irgendwann auch in Fokus fürs Rennen komme. Da ist dann quasi nur noch so wie vor jedem anderen Rennen auch. Die letzte Koppeleinheit, Rad einchecken und vielleicht noch ein, zwei kürzere Interviews, aber dann nur vor Ort. Und ich gehe dann gar nicht mehr auf die Messe, hoffe ich. Und dann, genau, dass man sich so ein bisschen aufs Rennen einstellen kann und so ein bisschen vielleicht auch wieder runterkommt. Und dann, ja, geht's am Sonntag los.
Ja. Was nimmst du, oder wer kommt doch aus deinem Team alles mit?
Also, Tom kommt nicht, also Tom, mein Manager Tom, der kommt nicht direkt mit. Der kommt Mittwochabend nach. Der ist noch auf der Eurobike am Mittwoch. Die ist ja auch noch parallel, also ganz viele messen gerade. Meine Frau, die Lea, die muss noch zur Schule als Lehrerin. Freitag fangen erst die Ferien an. Die kommt also erst Freitag mit meinen Schwiegereltern nach. Der Tibor von Pushing Limits, der begleitet mich sofort schon am Dienstag mit hin. Ich weiß, dass Nick auch noch mitkommt. Wir machen ja so ein bisschen was, eine Art Doku. Die sind da. Und ja, dann es sind auch ganz viele Leute aus meiner Familie irgendwie ab Donnerstag, Freitag da. Aber so das Kernteam ist dann da. Und ich glaube, Björn kommt auch Donnerstag oder Freitag. Also trudeln alle so bis, sag ich mal, Freitagabend sind dann quasi alle da.
Ja. Ja.
Hat ja was zu tun, ey.
Ah. Okay. Wie hast du das immer gemacht, Nils, mit den Terminen und so? Weißt du, ich finde das schon für mich auch irgendwie neu, dass es so, dann ich meine, so das Interviews und so ist, das kennt man ja schon, aber das ist echt relativ, weil da ist ja jeder auf der Messe in Rot.
Ja, ich meine, die Messe ist ja schon irgendwie dankbar, dass, also ich meine, das Coole in Rot ist ja wirklich, auf der Messe wird ja was geboten und eigentlich verquatscht man sich ja da ganz gerne und irgendwie jeder macht irgendwie was und dann hängt man da so rum. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jemanden dabei hat, der alles im Überblick hat. Also A, dass man sich um die ganzen Termine nicht kümmern muss, also weil man ja dann doch irgendwie eine halbe Stunde da sein muss, eine halbe Stunde später irgendwo anders. Und viel wichtiger, und ich glaube, du bist ja auch eher so ein Typ, also ich habe mich damals immer so verquatscht und dann war meistens ja Bocki mit dabei und der hat einfach dafür gesorgt, mich überall mit wegzuschleifen. Oder einfach, der halt einfach über die Messe rübergegangen ist mit so einem Stechschritt und dir ist nichts anderes übrig geblieben, als halt einfach mit dem gleichen Stechschritt hinterher und sich gar nicht groß irgendwie ablenken zu lassen, sondern einfach irgendwie das, was man hat, genauso durchzuziehen, aber gar nicht so viel nebenbei machen. Weil wenn man damit einmal anfängt, dann ist ratzfatz ein halber Tag rum und dann brauchst du mehr als Recovery Boots, um das irgendwie wieder rauszubekommen.
Aber warst du immer länger als, also warst du auch Donnerstag und Freitag immer länger als irgendwie 2 Stunden auf der Messe oder? Das muss man ja schon irgendwie
regeln. Ja, es war total abhängig immer davon, was wir auch selber so geplant haben und was gerade so anstand. Also ich bin immer viel später angereist. Ich bin immer erst Mittwochabend angereist und dann Donnerstag war ja meistens immer die Auftaktpressekonferenz. Und eigentlich war Freitag immer so der klassische Messetag, aber ich habe freitags auch immer nie trainiert. Also ich habe gar nichts gemacht außer Messe und dann war ich eigentlich so ein Dreiviertel-Messetag quasi dann da vor Ort. Und es war auch der einzige Tag und Donnerstag war ja immer nur Erdinger, Hüttengaudi. Das gibt es ja jetzt leider auch nicht mehr. Das war eigentlich immer ganz cool. Und dann war ich halt nur so da drum dann da und mal Rad abgeben bei der Canyon damals auch. Und das war es dann eigentlich auch. Und dann habe ich halt wirklich so probiert, weiß ich, mir diese 5-6 Stunden zu nehmen, alles irgendwie so hinzubekommen und auch wirklich probieren, so möglichst viel Sachen gleichzeitig zu machen. Also, dass man vielleicht nicht zu jedem irgendwie hingeht, sondern irgendwie probiert, zwei Sachen vielleicht an einem Stand zu machen und den anderen vielleicht dann dahin zu holen. Also damit man sich da einfach Zeit spart. Ja. Ah. Nee, und also es ist so eine Mischung. Also man muss es so ein bisschen mitnehmen. Also man kriegt ja auch viel von der Veranstaltung dann so vorgelebt. Also gerade so dieses dann nochmal zur Pasta-Party und dann hier nochmal auf die Bühne und da und das ist dann auch, du bist ja dann irgendwie 4, 5 Athleten zusammen, sind ja dann auch immer die gleichen und du hörst ja gefühlt von der Pressekonferenz bis Freitagabend in 2 Tagen bist du ja mit den gleichen Leuten unterwegs, die kriegen alle immer die gleichen Fragen und du musst dir halt alles gefühlt irgendwie 8, 9 Mal anhören und das ist halt irgendwie so eine komische Situation, aber ich weiß nicht, irgendwie muss man da Durchzug stellen, irgendwie bei sich bleiben und dann ja, irgendwo auch genießen können. Weil es ist ja schon cool. Also Rot, also gerade so die Messe, das ist, kann man ja mit nichts anderem vergleichen. Also nirgendwo macht die Messe so viel Spaß wie da. Nirgendwo lohnt sich's mehr, irgendwo hinzukommen, weil vielleicht, weiß ich, wenn man irgendwie irgendwelche zu verschenken hat oder so, dann nochmal irgendwie 5-mal so viele Leute kommen. Und man sich nicht, also bei, sonst muss man sich ja eher Gedanken machen, dass überhaupt Leute kommen. Und da ist dann eher so das Problem, dass zu viele Leute kommen. Und das ist natürlich irgendwie cool. Und das nimmt man natürlich auch gerne mit.
Ja, ne, bin ich gespannt.
Ja, es wird gut. Es wird gut. Und dann aber halt genauso Sachen. Ich meine, genauso Dinger wie, ich glaube, Hoka macht ja auch Freitag dieses Kickoff, wenn alle Athleten da zusammenkommen. Da muss man dann halt möglichst schnell wieder weg. Ein Hallo sagen, zeigen, dass man da ist. Aber sich möglichst.
Ja, die haben so einen Lauf noch gemacht, aber ich habe gesagt, ich laufe halt freitags vorm Rennen nicht, dann laufe ich halt auch nicht.
Ja, genau, das sind halt so Sachen, weißt du, das ist viel Angebot. Man darf da aber auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man dann wirklich nur vielleicht eine halbe Stunde von diesen 1,5 Stunden, wo das Event halt stattfindet, da ist.
Ja, nee, aber ich habe trotzdem, ich bin mal gespannt, wie das alles ist, aber wie du sagst, auch mit der Anreise, das war jetzt einfach nur den Umständen geschuldet, dass ich schon dienstags anreise, weil ich halt nochmal die Radstrecke abfahren wollte.
Fährst du komplett nochmal ab?
Vielleicht, wahrscheinlich. Also ich fahre wird jemand im Auto begleiten, vielleicht steige ich irgendwann an.
Hältst du an?
92 Kilometer.
Ja, du kannst ja ganz gut in Hilboldstein dann aufhören, quasi oben am Solarer Berg sitzt du noch 70.
Ja, genau. Stimmt.
Fährst nochmal hoch. Fährst nochmal hoch.
Ist ja klar, fahr ich nochmal. Ja, fahr ich nochmal hoch, nur fürs Feeling. Der ist ja so unspektakulär, wenn da keine Zuschauer sind. Das ist krass, was die Zuschauermassen dann da ausmachen, weil ich bin da hochgefahren das erste Mal und dachte so, das ist jetzt der Solarer Berg, das ist eine Asphaltblase.
Aber freust du dich auf sowas?
Voll.
Also jetzt schon?
Ja. Ja.
Also auch im Rennen dann?
Ja, glaub schon. Ich mach
also, das. Geil. Ich muss sagen, ich habe es ja richtig erst realisiert, als ich das erste Mal da hochgefahren bin. Es war so gefühlt 5 Minuten davor. Da habe ich gedacht, jetzt kommt's ja.
Ach so, so meinst du das? Ja, da fieber jetzt nicht im Rennen darauf hin, glaube ich. Aber wenn es dann kommt, ist geil.
Ja. Ja, dann ist krass. Dann überrennt einen das. Vollgas. Vollgas.
Immer Vollgas. Einfach fährst 500 Watt und merkst es nicht. Das ist meine Vorstellung.
Okay, nee, dann sind wir beim Solarer Berg, ne? Ich meine, da ist ja. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen rumspinnen. Also wir müssen ja auch noch irgendwie hier mal auf
dem. Achso, du willst Predictions haben, oder was?
Ich will Predictions haben. Ich würde sagen, Magnus ist als erstes da, macht die Attacke und es sind 2 Leute vorne weg. Und dahinter ist eine 5-Mann-Gruppe. Und dahinter ist nochmal eine Gruppe, in der dieser Thomas Rodriguez und vielleicht sogar auch Patrick wieder ist. Du bist davor, was machen wir? Was machst du? Oder was machen wir? Also ich gucke es mir an, was machst du?
Hart fahren, Tempo hochhalten. Das Wichtigste ist, glaube ich, nicht, dass du nach 100, das hatte ich nämlich so, ich habe ja nicht viel Erfahrung, aber das, was ich gemerkt habe, ist, so nach 120 geht bei vielen der Akku okay, aus und dann schläft das Tempo ein.
Orientierst du dich nach vorne oder orientierst du dich nach hinten?
Nach vorne also, immer.
Also hinten ist egal. Also wenn hier die 229 Boys da.
Ja gut, ich meine, das hatte ich auch in Portugal durchaus, hat mir Lea immer eine Tafel reingehalten. Wir haben jetzt so eine Tafel, richtig professionell. Und da war schon immer der Abstand auf Patricks bzw. Patricks Gruppe, weil es ist ja einfach nur mal so, dass man gerne viel Abstand zu ihm haben möchte, wenn man auf die Laufstrecke geht. Weil ja durchaus mit schnellen Laufzeiten zu rechnen ist. Und ja, natürlich hat man das auf dem Schirm, dass man den Abstand so groß wie möglich werden will. Das heißt, man muss in jedem Fall so hart wie man kann fahren. Und ich bin gespannt, ob Magnus wegkommt, weil es sind ja dann schon ein paar gute. Also, das ist halt so das Szenario. Kommt der vorne mit aus dem Wasser? Fährt er in die Gruppe ran? Fährt er in der Gruppe vorbei? Gibt es da eine Gruppe?
Also, die ersten Sachen sind noch die Fragen. Nein, er kommt nicht vorne aus dem Wasser. Ja, er wird vorne ranfahren. Relativ schnell.
Ja, ja, dann ist die Frage: Fährt er auch einfach dran vorbei oder fährt er mit?
Also, er will es versuchen. Und das Problem ist wirklich, es gibt in Rot so viele Situationen, wo es halt auch wirklich funktioniert. Es ist halt nicht so eine Strecke, wo du es halt nicht machen kannst, sondern
ja,
wenn du da halt oben, gerade so hinterm Kalvarienberg, da einfach drauf bleibst und dann eher halt diese 360 bis 420 Watt fährt oder so, dann und er das halt gerade kann, dann ist es total schwer, da hinterher zu fahren, weil meistens hast du so einen ekligen Kantenwind und so und da musst du halt hoffen, dass es irgendwie wieder zusammenrollt, aber der lässt es nicht zusammenrollen. Der macht das einfach. Der macht erst Ruhe, wenn er nur einen Athleten um sich um hat. Der nimmt nicht mehr mit als einen Athleten.
Ich habe das gesehen bei Strava, habe ich mir so die Strecke angeguckt und dann habe ich so ein paar Segmente gesehen, weil Sam Late dort letztes Jahr seine Datei hochgeladen. Sind die auf seinem Powermeter sind die halt die Anstiege, diese kürzeren, alle mindestens 450 im Schnitt hochgefahren.
Ja, okay, aber da bist du schnell. Das ist gar nicht das Problem. Das kriegt man hin. Das ist ja, ich meine, der Anstieg, das sind dann diese 5-6 Minuten, tut sicherlich weh, aber das können noch viele. Das Problem ist halt, du fährst danach halt nochmal 15 Minuten, bis du in dieser Abfahrt drin bist. Ich würde mal sagen, 15 bis 20 Minuten. Richtig eklig. Mhm. Da oben.
Also leicht bergan, ne?
Genau.
Ja, ja. Und wenn dann noch Wind ist von vorne, Alter, dann, genau, dann ist
das
vorbei.
Und das kann dann halt nicht mehr jeder, weil dann bist du halt irgendwie schon 25 Minuten drüber und da kannst du halt die Leute abhängen. Das, weiß ich nicht, bis dahin kommt jeder. Das ist nicht das Problem. Und ich meine, jetzt ist ja wirklich das Ding, ich würde sagen, er fährt da wieder weg. Spätestens am Solarer Berg oder an dem Voranstieg davon, also nicht am Grenzleinsberg. Und jetzt ist ja genau der Punkt, eine Runde ist vorbei. Magnus ist vorne weg, hinten die Gruppe. Wann bist du nervös und wann bist du nicht mehr nervös? Also nach vorne, sag mal, was kann Magnus haben? Hinten raus, 8 Minuten?
Boah, ich hoffe nicht, ey.
5 Minuten.
Ja, ich weiß es nicht. Also wir haben jetzt darüber haben wir nicht gesprochen, über das Szenario.
Okay, wir sind deine Psychologen, ne? Wir sind hier, wir gehen jetzt hier den Plan durch.
Nee, ach. Ich bin mir noch nicht sicher in dem Szenario, dass er einfach so einfach wegkommt und dass keiner mitfährt. Wir haben ja auch noch Clément mit im Rennen, Leon Chevalier, gut, das sind jetzt nicht die allerstärksten Schimmer auch. Ja, die können, aber die sind potenziell in der Gruppe dahinter.
Ja, ja, oder das da ist die Gruppe dahinter. Und der Clement.
Aber dann ist halt die Frage, was macht Daniel? Daniel ist ja letztes Jahr in Rot auch mitgefahren bis zum Defekt bei Magnus und Sam.
Dann war
haben wir auch nur 12-Meter-Regel. Weiß ich nicht.
Aber die ist ja so auch 12-Meter-Regel, oder nicht?
Ja, ja, ist ja 12-Meter-Regel. Das heißt, das ist ja durchaus ein Faktor, dass das halt schon was bringt, 12 Meter hinter ihm zu fahren. Oder 14.
Ach so, meinst du? Ja.
Dass das gruppendynamisch halt was ausmacht, so. Zum Glück gibt es Race Ranger, das heißt, das ist ja zumindest dann hoffentlich faire, zumindest wie ich es in Mallorca gesehen habe mit Race Ranger bei 12-Meter-Regel, war es halt fair, ne? Weil alle Schiss hatten.
Ja, aber also ich sag jetzt mal, in Rot sind die Gruppen ja nicht extrem groß.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und ich denke halt, wenn jemand attackieren will, dann macht das gar nicht so einen riesengroßen Unterschied. Also wenn Magnus wegkommen will...
Ja, ist wahrscheinlich egal, wenn er wegkommen will, kommt er ja weg.
Ja.
Ja.
Und die von hinten, dann ist ja wirklich die Frage, wie ist die Dynamik hinten? Und ich würde sagen, dann ist vorne mehr Horsepower wie hinten mit Rudi van Berg.
Ich wollte, ich glaube, genau, Rudi müssen wir auch mal.
Genau,
also Peter startet auch, ne? Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn Magnus vorne weg ist, dann ist eine Gruppe mit Daniel, Peter,
Rudi van Berg.
Joshua Lewis, glaube ich, ist da drin.
Rudi van
Berg. Rudi ist da drin.
Du?
Ich hoffe, bin da drin. Ich glaube, das war es ja dann erstmal auch schon. Ich weiß nicht, ob Clément, was sagst du, Mika, ob der beim Schwimmen, weil letzten Schwimmen hat er sich nicht so stark gezeigt, aber auf der langen Distanz
noch anderes. Cäsar ist noch da drin.
Cäsar ist noch dabei, ja, ich glaube echt. Die Frage ist, wie lange? Ja. Die Frage ist, ob er seine VLA Max so weit singen konnte, dass er mehr als 90 Kilometer durchhält.
Das ist mein Dark Horse.
Nee,
also mein Geheimnis.
Ich hoffe echt. Also ich hoffe einfach, dass es eine Gruppe gibt, die sich aus so einer Konstellation mit auch nicht zu viele. Ich glaube, im Idealfall wären so 4-5 Leute, weil mehr, dann arbeiten halt viele wieder nicht. und dass die gut zusammenarbeiten und dann halt versuchen, den Abstand, wenn Magnus wegfährt, so klein wie möglich zu Magnus zu halten und so groß wie möglich nach hinten aufzubauen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, so was ich bisher von Leon gesehen habe, dass der vielleicht den Zug im Wasser verpasst und dann zu viel Rückstand hat, um da mitzukommen. Weiß ich aber nicht, wie ich kann ihn nicht so Chevalier einschätzen, wie es in beim einfachen Schwimmen ist. Aber
ja, bei den Rennen. Auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall nicht mit vorne schlecht dabei. Ja.
Also bei dem Clermion kann man sagen, vielleicht. Ja. Nee, Leon ist aber der ist nicht sicher nicht dabei.
Ja. Ja, aber dann hat er ja auch eigentlich keine Chance mehr bei dem Rennen, glaube ich. Weil das da sind, ich glaube, da ist, wenn du da nicht am Anfang vorne bist, dann ist zu viel Firepower vorne auf dem Rad, dann sind die weg.
Also er wird nicht gewinnen. Wobei, aber
er ist ein starker, ja, also, dann, wenn er aufs Land kommt, ist er super stark.
Ja, also der kann schon aufs Podium kommen, auch mit der Ausgangssituation, weil, ich meine, auch wenn du es letztes Jahr gesehen hast, also es ist ja dann doch auch noch viel durchgemischt worden, ne?
Ist immer noch eine lange Distanz, ne? Musste ich auch in meinem eigenen Leib erfahren. Es sind ja auch die Jungs, die hatten auch über 7 Minuten, die Dylan, Magnien und Antonio Benito, die sind ja auch einfach das zugelaufen.
Das ist schon noch in deinem Kopf präsent. Ne?
Das tut mir noch weh. Aber die sind halt auch auf einer Legit. Aber dann ist auch Rot ist auch zu kurz. Fred hat mir das direkt heute irgendwann geschrieben. Er meinte, bevor die Schuhe regulare sind, sollen die einfach mal einen Marathon laufen. Ich weiß es nicht, wie die Strecke ist. Gibt es überhaupt irgendwelche
Arrangements? Ja, ich hatte Fred auch noch GPS, obwohl das gar nicht, keine GPS, Laufradabmessungen von seinen Eltern. Also die haben die Strecke ja auch geändert, aber ja.
Aber das ist ja die wache Sache, wenn alle immer das, aber ich finde das schon ein Punkt, der legit ist, weil wenn du sagst, okay, 2:30, 2:30, 2:30, ist ja schon jetzt relativ aufgebauscht worden, was ja auch cool ist, medial, kannst du das gut verkaufen, aber wenn dann eine Laufstrecke, das gibt es ja in vielen Rennen, wenn die dann einfach mal fast einen Kilometer zu kurz ist, ja, ist ja eh im Triathlon sind Zeiten ja eh Schall und Rauch eigentlich, ne? Also, ist ja die Frage, ob du da jetzt, ob man da so ein Augenmerk drauf werfen sollte.
Ja. Also, 1000%ig, ich gebe dir recht. Ja. So.
Ja.
Du wirst einfach nicht nervös und du machst einfach dein Ding.
So.
So sieht's aus.
Und dann bleibe ich ruhig bis zum Lauf und verpfleg mich gut. Dann laufe ich einen Marathon. Lauf einfach 1:14 an und lauf das durch. Fertig, tschüss.
Was, 1:14 durch?
Viel Spaß. Halbmarathon 1:14, dann nochmal 1:14. Dann glaube ich, kann 2:28. Ich gut sein.
Wie ist denn das jetzt hier mit dem...
Du natürlich musst, nicht.
Musst du... Obwohl, jetzt ist natürlich die Frage. Kriegst du jetzt dann auch den Bonus, wenn du unter 2:30 läufst, oder kriegen das nur die beiden Protagonisten, die jetzt also, in den Medien sind?
Ich hab keinen Vertrag, wo irgendwas darüber drin steht.
Okay, also wenn du jetzt 2:28 läufst, dann...
Ich glaube, dann ist nichts. Dann bin ich 2:28 mit einem ganz normalen Schuh gelaufen, ohne Spezialcarbonsohle.
Okay, also nix ist ja dann auch nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du 2:28, würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dann stehst du auf dem wenn du nicht vorher 6 Platten hattest und weiß nicht, was alles. Aber dann muss ich sagen, krassesten Respekt, dann brauchst du auch keinen Sportpsychologen mehr. Wenn du das hinbekommst, dann noch eine 2:28 zu laufen.
Ja, dann brauchst du keine. Nee, ach, ich will das ja auch realistisch einschätzen. Ich möchte einfach, weißt du, mein Ziel ist einfach, bei dem Feld, ne, sind nicht irgendwie 8 der Top 10 aus Nizza da oder so gefühlt? Wer fehlt denn? Außer Sam Laidlow.
Der Champion.
Ja, ansonsten?
Patrick, Magnus. Wer war ein Vierter in Nizza?
Rudi von Berg.
Chevalier, glaube ich.
Wer war Fünfter? Weiß ich nicht. Weiß das Clément. Chevalier war vorne drin. Clément Mignon war Top 10. Der ist da. Daniel Beckegaard.
Nee, Nizza
ist nicht. Ist gar nicht gestartet, oder? Doch?
Nee, ist nicht gestartet.
War der nicht. Wer war denn noch da? War auf jeden Fall viele. Ja. Wahrscheinlich noch so. Braden Curry. War der noch Top 10?
Nee, aber der ist noch nicht da, oder?
Nee, aber ja, ich überlege
gerade, wer fehlt. Also 11 von den Top 10 waren, sind auf jeden Fall jetzt an der Startlinie.
Nee, es ist halt ein hammerstarkes Feld und deshalb sehe ich mich da nicht unter Zugzwang.
Nein, und keine
ich
Frage.
Möchte einfach ein gutes Rennen für mich machen. Ich möchte den Marathon durchbringen und einfach ins Ziel kommen und sagen, ich habe alles rausgelassen. Also nicht rausgekotzt, sondern am besten alles mich ausgepowert und habe ein besseres Rennen gemacht als in Portugal und ich weiß, wenn ich das zeige, was ich kann und das Laufen durchbringen, glaube ich, dass ich weit vorne bin.
Punkt. Ja. Glaube ich auch.
Das ist natürlich viele Punkte, die dazu, die man...
Ich habe schon gesehen, ich habe ja, ja vorhin... Du bist ja hier quasi der best-ranked Athlet bei uns im Call gerade.
Ja, Mika. Ja, aber das Problem ist halt, Mika macht da... Ah, nee, die... Was ist eigentlich... Sind... harter Themencut, aber sind die... Also,
Juri offiziell hat eine Wildcard, noch niemand. Ja, offiziell noch niemand.
Kyle aber, hat eine Wildcard.
Ja.
Ja, aber ich... Fred, ja, ich habe ja, hab eine Startliste nee, genau, gesehen,
die beiden, da stehen die beiden und dann drauf. Der Rest mit Warteliste aufgefüllt. Also, vielleicht... Schneiden wir, genau, ja. Und das halt, gibt ja auch gerade. Das war jetzt mein Problem. Also ich glaube, wir haben das schon besprochen, quasi bevor unser Teil jetzt hier gerade kommt. Also ich glaube, die, für die Zuhörer, die wissen das schon. Aber ja, also ich bin wahrscheinlich nicht dabei und müsste halt über die Warteliste kommen. Also ich müsste, ich hätte halt, es hätte halt bis heute, glaube ich, noch einer absagen müssen. Dann die PDO hätte mich dann halt genommen als dritte Wildcard, als sechster im Ranking. Aber wenn es halt über die Warteliste geht, ja, sieht es halt nicht so gut aus. Bist du ja auch unter anderem noch vor mir. Barnaby und Kolas, glaube ich. Ja, genau. Von daher wird das wohl eher halt nichts.
Ja, aber, wenn wir das, aber wonach machen die das eigentlich? Also ich meine, das ist ja dieses... Ich
die Warteliste ist nach dem Ranking. Dann, ja, die Warteliste
ja, ist
nach
dem Ranking. Ja, weil es ist ja... Es, ja, du ja aber die anderen Auswahl, das ist halt... das ist ja... Guck mal, du warst ja, bist ja irgendwann hast du einen Start in Singapur bekommen, hast du ja auch mega gute Rennen gemacht. Das Ding ist ja, wenn das jetzt so weitergesponnen würde, dann ist ja eigentlich der Zugang für Athleten, die gute Leistungen in der Saison noch bringen, außerhalb der PTO, fast gar nicht mehr gegeben.
Ja, gerade halt, wenn die, so klar sagen. Wenn ja. Halt die Wildcards, die eine Wildcard kriegen, halt so gut performen. Ich glaube, damit hatte halt die PTO auch nicht gerechnet. Also ich glaube, die haben halt eher so gerechnet, dass wie bei den Frauen ist, dass halt eine in den Top 10 ist, die eine Wildcard hat, aber nicht halt drei in den Top 6. Das ist halt das,
ja, ja.
Ist jetzt ja auch gerade mein Problem, aber natürlich umso mehr noch ein Problem für Athleten, die noch sich noch gar nicht zeigen konnten. Und da gibt es so ein, irgendwie heißt das irgendwas mit PTO Member Panel oder sowas, heißt das, was das entscheidet. Keine Ahnung, wer da drin ist. Ja, wie immer nicht so ganz durchsichtig, aber wenn es jetzt nach Warteliste geht, also so wie ab jetzt, die ist zumindest nach Weltrangliste, das ist zumindest relativ klar.
Krass. Okay, ja, selbst aus dem Umstand wusste ich auch ja. nicht, wie das so...
Ja, also vielleicht noch kurz, also es geht um PTO London,
so, genau.
wer da die Wildcard bekommt. Krass. Ja, also irgendwie kann man sich wirklich die Haare raufen. Also man versteht ja beide Argumentationsgrundlagen, aber wieso macht man nicht einfach eine? Also entweder macht man es ja so komplett so, wie man es halt haben will, oder man macht halt wirklich eine klare Regelung und sagt halt, okay, es gibt diese Weltrangliste. Ja, ja. Aber jetzt erst dieses eine und dann das andere ist schon irgendwie wieder so ein bisschen wischiwaschi. Also ich hätte ja eher gedacht, man macht das sowieso einfach so nach Gusto. Und dann hätte ich jetzt aus dem Bauchgefühl gesagt, dann hätte wahrscheinlich Mika bessere Chancen wie du gehabt, Jan. Also sorry, also so vom Bauchgefühl.
Ja, aber ich hätte das wieder so...
dreht sich das ja komplett dann einmal rum.
Halt ja, ich hatte mir gesagt, natürlich, Mika hat die Ergebnisse, Kyle hat die Ergebnisse, Juri in den Wildcards. Und ich denke mir so, was ist das Ziel der Wildcards gewesen? Ist das... mehreren Athleten eine Chance zu geben oder willst du Contender für das Ranking in den
Wildcards? Ich glaube, das ist ziemlich klar. Das ist letztendlich sollen, ist einfach geht es denen, die müssen ihr Produkt besser verkaufen, soll es Rennen spannender werden, besseres Broadcast und so und dann denke ich, ist das primäre Ziel, irgendwelche Athleten zu finden, die halt das Rennen spannender machen. Ich glaube, das so ganz nüchtern muss man es betrachten. Und das mit der Weltrangliste ist dann halt so, weil die jetzt halt unter World Triathlon Rules sind. Also der Dylan, der Athletenmanager, hatte mir halt auch geschrieben, so, ja, wir hätten dich eigentlich echt gern dabei. Aber die Warteliste geht nun mal, dadurch, dass sie halt jetzt mit World Triathlon zusammenarbeiten, haben die jetzt halt auch ein bisschen mehr Regularien. Also es gab es im letzten Jahr zum Beispiel auch noch nicht. Von daher sind denen da so ein bisschen die Hände gebunden. Und ich glaube, wie gesagt, die Intention hinter den Wildcards, ich meine, das ist jetzt ja kein Wohlfahrtsverein oder sowas, die müssen halt zusehen, dass da halt auch mal Kohle reinkommt und dann wählen die halt die Athleten aus, von denen die sich am meisten halt versprechen Ich denke mal, deswegen wird halt auch in Ibiza zum Beispiel, wenn die da auch wieder von dem Panel Gebrauch machen, die halt dann irgendwelche Olympiaathleten auswählen, zum Beispiel Hayden White oder Leo Berger oder so, die dann halt wiederum für mehr Aufmerksamkeit auch schon vor dem Rennen halt sorgen und potenziell halt auch im Rennen. Also ich glaube, das muss man relativ nüchtern da betrachten.
Ja, Aber das ist auch so ein bisschen so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil es gibt ja dann für den Außenstehenden, der sagt, okay, was muss ich machen, um reinzukommen? Gibt es ja keine richtigen Sachen. Klar, gut, wahrscheinlich, wenn du jedes Rennen gewinnst und irgendwie dafür Aufsehen sorgst, dann kommst du ja auch nicht an dir vorbei. Aber ich finde auch die Argumentationsform, die Rennen spannend zu machen, um die TV-Rechte zu sichern, ja, da könnt ihr jetzt noch viel zu sagen, aber das wird jetzt zu weit führen. Weil das ist ja, das hinkt ja auch noch stark, ne? Dass da irgendwie, bis da der Geldfluss kommt, aber das wäre jetzt, glaube ich, zu weit für
Ja, also ich glaube, ich meine, du bist gerade einer von Athleten, die halt die Leidtragenden sind. Also so schlussendlich. Andererseits, ich meine, man kann ja auch, wenn man das jetzt so auch gesehen hat, ich meine, ich habe ja auch es kritisch gesehen mit diesen 20 Athleten und weiß ich was alles. Andererseits muss ich jetzt auch wieder sagen, ich kann schon auch irgendwie verstehen, dass man auf die gleichen Athleten setzt, weil halt irgendwie die Story, wie sie sie ja auch spielen über Social Media, natürlich ein viel runderes Bild gibt. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, was man macht, aber jetzt, so wie man sich ja jetzt entschieden hat, ist es halt wieder gefühlt zwei Wege und man muss sich mal für einen entscheiden. Also so, also will
Aber das
man.
Krasse ist ja, wo du sagst mit den 20 und immer die gleichen. Und wer sorgt für die Überraschung, musst du dir die Frage stellen. Wer knallt immer wieder rein? Das sind genau die Wildcards. Und stell mal vor, jetzt mehr Leute, die immer wieder reinkommen, wird das nicht noch viel spannender machen. Klar, wissen die Leute dann auch nicht mehr, wer ist. Das ist natürlich die Downside.
Aber guck
Aber
mal,
die
wie
spannenden
funktioniert.
Rennen haben die Wildcards
Aber wie
geboten.
funktioniert denn Wrestling und weiß ich was alles? Weißt du, es geht ja nicht darum, wer der
Natürlich.
Beste ist, sondern es geht darum, wer halt der Beste von denen ist, die da ist. Weißt du, es geht ja nicht, also weiß ich nicht, du kannst ja nicht immer sagen, hier, wenn der und der da gewesen ist, hier sind die Top-Besten da. Ich meine, okay, man sagt es trotzdem. Aber
Ja,
es geht ja
natürlich.
erstmal
Es
darum, dass
ist
das Produkt ja irgendwie stimmig ist. Und da kann ich schon auch
voll.
irgendwie verstehen, dass wenn man jetzt wirklich es ähnlich macht wie bei so einem normalen 73-Rennen und jedes Mal ist ein anderes Starterfeld da, dann musst du natürlich dann auch irgendwie mal den Leuten erklären, warum es so ist. Ich meine, andererseits, es gibt natürlich ja auch nur eine Handvoll Athleten, die jetzt auch wirklich die sportliche Klasse gerade haben oder ich sag mal, oder so viel besser sind wie die halt drin sind. Sagen wir es mal so. Weil es gibt ja wirklich, ich würde jetzt mal meinen, sagen Sie, wir haben immer diese drei bis vier Wildcards, jetzt sind es halt mal zwei, mal ist mal mehr, mal weniger. Da gibt es ja wirklich auch nur 10 Athleten, die dann erstmal dafür in Frage kommen, also wirklich in Frage kommen. Und ich meine, es gibt halt dann einfach die Glücklichen und es gibt halt die Leidtragenden. Und das ist halt irgendwie, ja, es ist noch nicht hundertprozentig top irgendwie alles geregelt. Und ich sag mal, du bist gerade irgendwie auch wirklich einer von den Leidtragenden, weil zwei gute Rennen, Top 15 im Ranking. Ich glaube, es gibt nur einen Athleten, der vor dir ist, der noch keine Wildcard hatte. Das ist Lionel Sanders. Der
Nee, der ist hinter mir.
ist hinter
Oder
dir.
ist er jetzt vor mir? Ist er jetzt vor mir?
Jetzt ist, dann hat er dich jetzt
Also bist
überholt.
du,
Der hat doch jetzt
also
gewonnen
ich
wieder.
war, ja, stimmt, das kann sein, weil ich war die letzten Wochen, war ich war immer, habe ich geguckt, da war immer nur Patrick Lange noch. Hat Björn mir geschrieben, wollte er posten,
Okay.
hat er gesagt,
Aber
wenn du
Patrick
eine
ist jetzt
Wildcard.
hinter dir, ne?
Ja, Patrick ist abgerutscht. Kann sein, dass Lionel jetzt davor ist. Der hat ja stimmt, der hat jetzt
Genau,
zwei
also
gute Rennen hinter ihm.
ich habe es irgendwann mal die Tage gesehen und da warst du der Zweite, der noch keine Wildcard hatte. Ich meine, Lallinen hat ja verzichtet, also so proaktiv. Und das ist halt irgendwie, ja. Und du hast natürlich die Punkte geholt in Rennen, die jetzt eine schlechte Kategorie hatten, wie jetzt irgendwie so ein PTO-Rennen.
Ja, es ist ja auch müßig. Ich meine,
Ja, hilft ja nichts.
hat jetzt noch nichts geholfen. Hätte mich natürlich gefreut oder würde mich freuen, wenn ich da irgendwie eine Chance bekomme. Ich ärgere mich natürlich nur umso mehr, weil mir auch die Zeit so ein bisschen davon läuft in Form von, wenn man einfach sieht, und das finde ich total schade, da können wir auch nochmal aufmachen, Rot ist einfach nur ein Goldrennen. Also Rot ist so viel wert von den Punkten her wie Les Sables, Mallorca. Sowas. Und ich finde, wenn man sich das Starterfeld in Rot anguckt, was Rot darstellt in der Triathlon-Welt, ja, ist es begründet dadurch, dass Rot halt extrem wenig Preisgeld im Verhältnis ausschüttet, muss man dann auch klar sagen, weil da gibt es ja diese Regularien und demnach reicht das halt nicht. Und ich glaube, letztes Jahr haben sie es durch die Antrittsgelder bekommen, aber dieses Jahr halt nicht. Und Deswegen, das finde ich irgendwie schade, muss ich sagen, weil dadurch habe ich Athleten, die da starten, halt nicht die Chance, echt gute Punkte zu machen, weil der Drop-Off natürlich gerade auch bei einem Ironman dadurch größer ist.
Okay, ist jetzt das gleiche wie quasi Pro Tour.
Genau, es ist das gleiche wie die Pro Tour.
Aber kriegst du noch so einen Langdistanz-Bonus?
Und, nein. Weil nur dein bestes Goldrennen kriegt 5% Bonus.
Ach so, das beste Goldrennen kriegt 5%. Und das kriegt man aber egal, ob 70,3 oder Langdistanz.
Ja.
Ah, okay.
Also ist es das Rot ist zwei Kategorien unter einem 70,3, unter einem PTO-Rennen.
Okay, aber ich sage jetzt mal, wenn du auf dem Podest stehst, dann hast du ja auch wieder 90 Punkte und dann wirst du ja auch erstmal ein bisschen nochmal aufsteigen. Nee.
Nur mit Sieg.
Nur mit Sieg
über. Also ich denke mal, also Platz 3 ist wahrscheinlich noch so 86 oder was sagst du, Mika?
Ja, mit dem S.
Wobei bei dem Feld. Ja. Kommt noch die Abstände an.
Lauf, gewinn das Ding einfach und dann
wird es gut.
Genau.
Genau.
Ja, letztlich ist es ja auch egal, ne? Weil es ist einfach ein starkes Feld in Rot. Ich habe da Bock drauf, das zu racen. Und dann ist auch das Ganze, glaube ich, auch für Rot ist es eigentlich super, ist es eigentlich egal, was es da gibt, weil es ist halt Rot, ne? Wenn man da gut ist, ist, glaube ich, öffnen sich andere Türen.
Und dann würde ich sagen, hast du am Ende des Jahres sowieso einen Kontrakt. Es geht nämlich, manchmal kommen auch Sachen dann zu einem selber. Weißt ja, dein Problem ist jetzt, Rot zu gewinnen und alles andere kommt auf dich zu. Nicht, wie kriege ich den?
So spielen wir das.
So sieht es nämlich aus.
Now we talking.
Genau. Now we talking. Hör mir, also manchmal habe ich auch noch gute Ideen. So, yes. Rocken wir das Ding ab, oder was? Strati, ich drücke dir die Daumen.
Danke euch.
Du wirst dein Ding machen. Das wird ein Happy End nehmen.
Happy End. Du bist an der Strecke oder nicht?
Ja, ich habe noch ein bisschen Family Business zu Hause zu erledigen. Ich werde wahrscheinlich, vielleicht werde ich ganz spontan rüberkommen. Aber dadurch, dass wir.
Ja, jetzt ist ja ein bisschen weiter, ne?
Na, das ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, wir sind direkt auf der Mitte, aber wir erweitern uns ja nochmal. Dementsprechend muss ich vielleicht auch nochmal
Prioritäten überdenken.
Vielleicht auch zu Hause sein. Genau.
Ja, das geht vor.
Manchmal gibt es auch wichtigere. Also es gibt wenig Wichtigeres in der Triathlon-Welt, aber in dem Fall für mich gibt es gerade.
Ja, ist doch. Es gibt schon noch einen.
Ja.
Nee, cool.
Nee, bist du da, Mika? Ab Donnerstag.
Hast du Verpflichtung
und mir das mal anschauen, was du da machst. Aber wird gut.
Geil. Ja. Jetzt hab ich Druck. Mika guckt.
Ja. jetzt nee, das ist hier die Ryzen Boys, die hängen da ein bisschen ab.
Ja, ich habe schon gehört, bei Ryzen wird nicht gearbeitet, da wird nur Kaffee getrunken.
Genau. Aber den falschen. Aber wenn ich das jetzt auch noch aufmache, wenn du jetzt da hingehst zu Ryzen und dann noch einen Kaffee machst, ne, dann entfolge ich dir bei Instagram.
Kann ich noch sagen, alle, die wollen, sollen lieber auf einen Arbus-Stand kommen. Da gibt es vielleicht viel, viel besseren Kaffee, wo ich meine Finger im Spiel hatte.
Okay, so. Aber machst du das auch selber oder hast du nicht die Bohnen eingekauft?
Nein. Seid gespannt.
Also,
ja, es ist meine Hände waren in dem Prozess im Spiel. Ich habe auch noch hier ganz viele Kaffeetüten, da stehen Zahlen drauf.
Also
es ist noch nicht das finale
Produkt. Bist du jetzt JS7 oder bist du Stratissimo? Was ist das jetzt?
ich bin der Allerechteste.
Okay.
Der Anzahl. Nee, ich habe mal gucken.
Alles klar. Also darfst du nichts verraten. Ja.
Wann geht's ab? Ich darf's verraten.
Ja, wann muss man da sein? Hast du schon
Freitag um so gegen 4.
Freitag 16 Uhr bei Abus.
So
sieht's aus.
Ich mach Kaffee.
Geil.
Den Weltbesten. So. Wenigstens da kann ich es nicht.
Okay. Ja. Nee, es ist ja auch mittlerweile so zum Ritual von dir geworden, ne? Vor jedem hier, Iron Man macht doch immer diese Pro Tour Series. Mir fällt gerade der Name nicht rein. Dieses Fighting Chance.
Fighting Chance, ja.
Da bist du auch gefühlt in jedem Rennen, wo du stattfindest, musst du da einen Kaffee machen und ist ja schon
in fast ein Ritual geworden. So, ne? Ist auch gar nicht unangenehm, wenn dann James in irgendein Café reingeht, ich mich da hinter die Theke stellen soll und dann Kaffee mache.
Ja, okay, aber das Einzige, was noch unangenehmer sind Leute, die zu lange brauchen, bis der Kaffee mal ordentlich durchläuft und dann ihr Gabel dann noch und anfeuchten und hör mir alle auf.
Ja, aber ich sag gar nichts.
Also ich glaube, Nika fühlt sich nicht angesprochen.
Ich schon.
Geil.
Ja. Jo. Okay, do.
Nee, ist ja gut. Alles wir kriegen gut. Den Mika schon noch bekehrt. Der Mika hat auch irgendwann einen Siebträger.
Schauen wir mal.
Der Mika zieht dieses Mika zieht dieses Senseo-Ding.
Na, ich habe jetzt schon was Besseres, aber von einer Siebträger bin ich noch ein bisschen entfernt.
Süßstoff. Nicht Süßstoff, wie so ein
Pulver.
Sirup.
Wir müssen uns mal drum
kümmern. Ja, ich werd mal mir das mal angucken auf der Messe da.
Work in progress.
Aber gut, jo, dann bis dahin jetzt alles Gute.
Alles klar, Jungs. Wir müssen ins Bett.
Ja, genau.
Hau rein, ciao.
Boys. Ciao.
Haut rein, ne?